So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Guten Abend zu der heutigen Veranstaltung im Rahmen des Architektursommers. Der Architektursommer 2009 ist noch relativ jung, aber fordert jetzt schon seine ersten Opfer, habe ich den Eindruck. Denn es sind schon in den ersten 14 Tagen so etwa bestimmt 30 Veranstaltungen gelaufen, mehrere an einem Tag. Ich weiß nicht, wie viele heute parallel stattfinden. Ich habe es nicht überprüft. Deswegen ist der Veranstalter natürlich auch gezwungen, sich möglichst schmissige Einzeltitel einfallen zu lassen. Werden in Hamburg zu wenig Wohnungen gebaut? Das drückt eine gewisse Dramatik dann aus. Wir werden mal in der Diskussion sehen, wie dramatisch die Situation dann wirklich ist. Eins sollten wir im heutigen Abend vermeiden, dass wir uns irgendwie als Statistiker nun streiten, ob es hier 10 mehr und da 12 weniger dann waren. Es sind auch so unterschiedliche Zahlen im Umlauf. Darauf soll es mal nicht ankommen. Es reichen uns, sage ich mal, Daumenwerte. Und einen Daumenwert nenne ich jetzt mal. Wir haben, ich rede von Baufertigstellung im Wohnungsbau in Hamburg, ein Peak im Jahre 1995 gehabt, wenn wir nur so kurz zurückgehen, von roundabout 10.000 fertiggestellten Einheiten. Wir haben hier nach dieser Statistik, die die Bürgerschaft selber dann ausgibt, im Jahre 2007 Fertigstellung von roundabout 3.000. Also man kann schon sehen, es ist deutlich weniger geworden und die Baugenehmigungen scheinen wieder eine bisschen andere Sprache zu sprechen, das sieht etwas wieder positiver aus. Aber jedenfalls, wir haben in den letzten 10, 15 Jahren einen deutlichen quantitativen Rückgang an Wohnungsbau, Neubau in Hamburg zu verzeichnen. Wir wollen uns heute mit den Fragen beschäftigen, was sind die Ursachen für diesen Rückgang? Wie ist die heutige Situation in Hamburg gekennzeichnet? Und als zweites großes Feld, welche Handlungsansätze könnte es denn geben? Und diese Handlungsansätze liegen sicher auf verschiedenen Ebenen. Wir werden Aussagen der Politik hören, wir werden Aussagen von wichtigen Akteuren des Hamburger Wohnungsbaus dazu hören, wir werden Aussagen von einem Bezirksvertreter dazu hören. Leider ist die Frau Samaitat von der GEWOS krank geworden. Das bedauere ich sehr, weil sie als unabhängige Wissenschaftlerin hier natürlich ganz gut so als Joker immer fungiert hätte. Wenn der eine dies sagt und der andere sagt, das Gegenteil ist richtig, dann hätten wir immer sie gefragt. Sag mal, was stimmt denn nun? Also diese Person, also sonst müsste sich jemand hier outen im Publikum, wer diese Rolle heute übernehmen will. Wir beginnen mit Professor Hübel, der mit einem Partner zusammen für das Pessel-Institut in Hannover vor ganz kurzer Zeit eine große Studie über Wohnungsbaumangel in Deutschland fertiggestellt hat. Wir wollen damit zeigen, dass wir deutschlandweit über dieses Thema reden müssen. Und Herr Hübel wird uns dabei erklären, dass es dabei regional sehr große Differenzierung zu machen gilt. Und gerade die Hamburger Situation ist besonders differenziert zu behandeln. Und wir werden dann nach dem Referat von Herrn Hübel, das etwa 15 Minuten dauern wird, relativ schnell dann ganz spezifisch auf die Hamburger Situation dann eingehen. Und ich melde mich wieder zu Wort, wenn Herr Hübel mit seinem Vortrag durch ist. Ich bitte Sie hier dann nach oben. Es war der Wunsch von Herrn Hübel, von hier das auszumachen, weil er dann seine eigenen Bilder besser sehen kann. Bitte, Herr Hübel.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Zuerst recht herzlichen Dank für die Einladung, hier zu Ihnen über unsere Studie zu berichten. Wir haben ja eine große Untersuchung gemacht mit dem Titel Wohnungsmarkt in Deutschland im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerksbau und des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Die Betrachtung, die ich hier vorführe, ist deutschlandweit, aber regionalisiert und immer natürlich der Fokus auf Hamburg. Und darf ich bitten, das Licht etwas runterzumachen, damit Sie die Bilder besser sehen. Das Thema des heutigen Abends heißt ja, werden in Hamburg zu wenig Wohnungen gebaut? Und in der Studie, die dann immer auf Hamburg auch Rücksicht nimmt, werden wir erst ein bisschen was sagen zu Bedarf und Nachfrage, klassische Wohnungsbedarfsermittlung aus demografischen Überlegungen und dann qualitativer Zusatzbedarf. Das sind die drei Punkte. Wohnungsbedarf, das ganz wichtige Botschaft, ist natürlich immer eine normative Größe. Aber diese normative Größe kann man natürlich nicht völlig losgelöst vom Markt machen. Anhand von vorgegebenen, gewählten Bedarfsnormen, ich werde gleich sagen, welche die sind, wird der quantitative Wohnungsbedarf ermittelt. Klassische Bedarfsnormen sind: jedem Haushalt eine Wohnung, eine ausreichende Fluktuationsreserve soll gehalten werden. Wir müssen gucken, dass es noch Untermieterverhältnisse in einigen Regionen gibt, die überproportional groß sind im Vergleich zu anderen. Und wir müssen natürlich Zweit- und Freizeitwohnungen berücksichtigen beim gesamten Wohnungsbestand. Der Wohnungsbedarf orientiert sich also an definierten Bedürfnissen, nicht am Einkommen, nicht an den Preisen. Einkommen und Preise bestimmen dann die konkrete Nachfrage. Demografischer Einfluss. Hier sehen Sie die Bevölkerungsentwicklung in den Kreisen und kreisfreien Städten Deutschlands 2007 bis 2025. Betone, keine Prognose, sondern eine Modellrechnung. Keiner weiß, was 2025 ist, keiner kann das prognostizieren. Wir können aber Modellrechnungen machen. Es wird ein durchschnittlicher Wanderungsgewinn angesetzt von 100.000 bundesweit. Lebenserwartung steigt noch leicht. Geburtenfreundlichkeit bleibt auf dem gegenwärtigen Niveau. Sie sehen dramatische Unterschiede in den Regionen. Dunkelblau, Abnahme der Bevölkerung. Insgesamt werden wir eine Abnahme haben, bundesweit bis 2025, um etwa 2,5 bis 3 Millionen, also etwa 3,5%. Aber regional extrem unterschiedlich verteilt. Neue Bundesländer, dann ein Streifen hierüber, Nordhessen, Südniedersachsen, rüber ins Ruhrgebiet, zieht sich dann runter bis nach Rheinland-Pfalz. Die gelben ausgeglichen, die braunen, deutliche Bevölkerungszunahme. Fangen wir oben mit Hamburg an, ist schon dunkelbraun. Das Emsland dunkelbraun, hier der Kölner Raum, Frankfurt, der Raum hier Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe. Bei Stuttgart gar nicht so ausgeprägt, um München. Und das sind die Regionen, wo die Bevölkerung definitiv zunehmen wird. Das ist also die Bevölkerungsentwicklung. Für den Wohnungsmarkt wichtig die Haushaltsentwicklung. Die Haushaltsentwicklung hängt ab von der Altersstruktur und vom Haushaltsbildungsverhalten der Bevölkerung. Die Haushalte werden noch zunehmen bis 2025, die Zahl der Haushalte. Wir haben gegenwärtig rund 38,5 Millionen, das ist hier 2007, 2008, also knapp 38,5. Es wird zunehmen auf 39,5, diese Zunahme. Und diese Zunahme wird ausgelöst durch die Zahl der Personen, ihr Haushalt, die rückläufig ist. Und hier unten haben wir die Zahl der Erwachsenen, ihr Haushalt, die rückläufig ist. Diese Entwicklung läuft natürlich auch regional Unterschied, aber Sie sehen, das Bild ist schon nicht mehr 1:1 das vorherige Bild. Natürlich Abnahme der Haushaltszahlen in den neuen Ländern, aber in Berlin und um Berlin Zunahme der Haushaltszahlen. Vorhin hatten wir da auch Abnahmen. Ausgeprägte Zunahme der Haushaltszahlen in Hamburg und Umland, wiederum im Westen Niedersachsen, im Norden Nordrhein-Westfalen, im Kölner Raum, hier dann im Baden-Württemberg jetzt schon deutlich. Große Teile von Bayern, aber nicht die Bayern dürfen nicht zu übermütig werden, im Norden Bayerns auch Abnahme der Haushaltszahlen. Also Bayern hat ein sehr differenziertes Bild. Das bis 2025 die Haushaltszahlen. So, und wenn wir jetzt diese Haushaltszahlen mit den Freizeitwohnungen, die erforderlich sind, und mit den Zweitwohnungen, die erforderlich sind, mit der Reserve kombinieren, kommen wir zu dem aus der demografischen Entwicklung resultierenden Wohnungsbedarf. Das ist der klassische demografische Wohnungsbedarf. Der liegt bundesweit gegenwärtig 2009 bei knapp 250.000, nimmt noch ein bisschen zu, so bis 250.000, um dann abzusinken auf irgendwann im Jahr 2025 unter den gemachten Annahmen. Ja, immer unter dieser Modellrechnung auf rund 150.000. Also hier erstmal im Schnitt über die nächsten 10 Jahre immer gut 200.000 und dann eine Abnahme. Wichtig ist, dass natürlich diese Entwicklung jetzt auch regional differenziert ist. Und Sie sehen, der demografisch abgeleitete Wohnungsbedarf hier um Berlin herum Wiederum Hamburg ganz weit vorne, auch die Region Hannover mit ausgeprägt, wiederum der Westen Niedersachsens ausgeprägt, der Kölner Raum ausgeprägt, der Frankfurt und Darmstadt, Mannheim, Karlsruhe ausgeprägt, Stuttgart, München und weite Teile Süddeutschlands. Das ist demografisch abgeleitet. Das reicht aber natürlich nicht aus, weil wir darüber hinaus natürlich eine weitere Entwicklung zu beobachten haben. Wir haben unterschiedliche Altersstrukturen der Wohnungsbestände in der Bundesrepublik. Diese klassische Bedarfsermittlung erscheint heute nicht mehr ausreichend. Die permanente qualitative Verbesserung des Bestandes durch den drastischen Rückgang des Neubaus ist nicht mehr ausreichend. Früher hat sich durch permanenten Neubau der Durchschnitt des Bestandes automatisch verbessert. Das findet heute nicht mehr richtig statt. Die Alterung der Bevölkerung erfordert andere Wohnformen. Die Wohnvorstellungen in allen Altersgruppen sind heute sehr viel ausdifferenzierter als in der Vergangenheit. Der einstmals junge Wohnungsbestand in der Bundesrepublik ist in die Jahre gekommen. Und die Fixierung der Politik auf die Erhaltung des Bestandes, auch die unabänderlichen Schwächen des Bestandes, werden natürlich, wenn wir nur immer auf den Bestand gucken, Bestandssanierung machen, konserviert. Das ist ein Problem. Wirtschaftlich ist es häufig und vor allem volkswirtschaftlich sinnvoller, lieber Ersatzbauten zu tätigen, also vorhandene schwache Bestände rauszunehmen und Ersatzbauten zu tätigen. Problembehaftete Bestände werden bei uns, sind vor allem in der Nachkriegswiederaufbauphase und bis in die späten 70er Jahre entstanden. Ein Teil der Altbauten hat auch noch Probleme, aber das ist schon nachrangig. Und nun die Entscheidung über Sanierung und oder Abriss und Neubau kann zwar nur individuell im Einzelfall konkrete Prüfung erfolgen, aber wir haben von der Politik her eine Bevorzugung der Sanierungsmaßnahmen durch die Rahmenbedingungen und die geben doch ein Ungleichgewicht zwischen dem Neubau und der Sanierung. Das ist so ein klassischer Fall, 60er Jahre, hier kann man sich schnell vorstellen, einfach Verglasung, wie der innere Zuschnitt ist, dass sich eine Sanierung sicherlich nicht lohnen würde. Die gegenwärtige Situation muss man nur noch ein bisschen differenzieren nach den Abgangszahlen. Statistisch, gehen wir gleich hier, sind in Westdeutschland gegen im Jahr 16.000 Wohnungen aus dem Markt. Das heißt rechnerisch 0,05% des Bestandes und 0,05% heißt, bei dieser Abgangsrate ist die theoretische Lebensdauer des westdeutschen Wohnungsbestandes 2000 Jahre. Dazu brauche ich nichts zu sagen. Ja, das ist natürlich völlig, aber witzig, auch in den neuen Bundesländern theoretische Lebensdauer ist 40 Jahre. Das wird sich ändern, aber nur um ein Gefühl für die Entwicklung zu bekommen. Nun, die problematischen Bestände, wo sind ungleich über Deutschland verteilt? Insbesondere 49 bis 78, die müssen wir uns anschauen. Wo sind sie besonders stark? In den dunkelbraunen Regionen, weniger ausgeprägt. Also in den ganzen neuen Ländern relativ wenig gebaut worden, in Relation zu Westdeutschland, von 1949 bis 78, nur in Berlin selber und in ein paar wenigen größeren Städten. Insbesondere in Hamburg viel gebaut worden, in Hannover viel gebaut worden, im zentralen Ruhrgebiet, das zerstört war, gebaut worden, hier im Frankfurter Raum deutlich gebaut worden, im Stuttgarter Raum gar nicht so ausgeprägt und wieder im Münchner Raum. Das ist der Bestand. So, und jetzt müssen wir diesen Bestand fragen, wie viel von dem Bestand ist sozusagen problembehaftet. Dazu haben wir befragt, Architekten, Bauträger, Makler, Bauingenieure. Es gibt ein Bild, das so schwankt zwischen 10% und 30% der Bestände, sind zwar, man müsste sagen, sanierungsfähig, aber nicht unbedingt sanierungswürdig. Und wenn man jetzt ganz vorsichtig auf die Gesamtbestände geht und 10% der Gesamtbestände, also 10 bis 30 wurde gesagt, wir gehen ans untere Ende, 10% der Bestände wohl nicht sanierungswürdig, nach Einzelfallprüfung, wie gesagt, dann sind das bei uns immerhin 4 Millionen Wohnungen. Und die müssten, die können nicht gleich ersetzt werden, aber über die nächsten 20 Jahre könnten die ohne Schwierigkeiten sinnvoll ersetzt werden. Und daraus errechnet sich jetzt dieser qualitative Wohnungsbedarf aufgrund des Zustandes der vorhandenen Gebäude über 20 Jahre gestreckt. Wo ist jetzt besonders viel qualitativer Wohnungsbedarf? In Hamburg, ganz vorne, in Hannover, im Ruhrgebiet jetzt gar nicht so ausgeprägt, ja, aber auch da, hier wiederum die alten Städte, München selber, ganz Bayern hat sehr viel jungen Bestand, der später gebaut wurde. In den neuen Bundesländern, also in den neuen Bundesländern, ist es insbesondere Berlin, das hier einen ausgeprägten qualitativen Wohnungsbedarf bis 2025 hat. Darauf addieren wir jetzt den demografischen Wohnungsbedarf. Das Bild hatten wir schon, nur noch mal zur Erinnerung, und kommen jetzt zu dem Gesamtbild. Das ist das Gesamtbild in Deutschland. Der gesamte Wohnungsbedarf. Sie sehen, dass es einige Regionen in den neuen Ländern gibt, wo es keinen Wohnungsbedarf gibt, wo sozusagen ein Überangebot auch bis zum Jahre 2025 vorhanden ist. In Westdeutschland sind das einige wenige Regionen hier in Rheinland-Pfalz. Sonst überall Bedarf. Hier ist auch noch mal eine, eben, das ist Salzgitter in Niedersachsen. Also in den neuen Ländern einiges, aber wo haben wir jetzt der Gesamtbedarf? Ausgeprägt in Berlin, besonders ausgeprägt in Hamburg, Hannover, nördliches Nordrhein-Westfalen, Kölner Bucht, hier der Raum von Frankfurt bis runter nach Offenburg, um Stuttgart, um München. Das sind die Regionen mit insgesamt Bedarf in Deutschland. Und wenn wir das jetzt aufaddieren, gesamtdeutsch, so ist das der demografische Bedarf, den ich vorhin abgeleitet hatte. Hier oben drauf kommt dieser qualitative Zusatzbedarf aufgrund der Altersstruktur der Häuser. Wir haben jetzt die 4 Millionen durch 20 Jahre, hieße 200.000 pro Jahr. Da wir aber etliche Regionen haben, wo es keinen Bedarf gibt, können wir natürlich nicht die 200.000 ansetzen, deswegen 175.000 da oben drauf, sodass wir also zu einer realistischen Größenordnung kommen für die nächsten 10 Jahre von 400.000 Wohnungen im Bedarf in Gesamtdeutschland, der dann leicht absinkt, aber immerhin noch im Jahre 2025 bei 300.000 Wohnungen liegt. Wenn wir das mit der aktuellen Bautätigkeit vergleichen, das ist die schwarze Linie, das sind hier 175.000 bundesweit, dann sehen Sie, dass da eine kräftige Lücke spannt und sich auch weiter auftut, wenn nicht gegengehalten wird. Das heißt, wir werden Regionen bekommen, in denen die Knappheiten deutlich zunehmen. Hamburg ist eine Region, wo die Knappheiten heute schon da sind, wo sie deutlich zunehmen werden. Wir werden natürlich deutliche Preissteigerungen bekommen und die Qualität, die Ansprüche, die an die Qualität gestellt werden, die werden eben nicht so ohne weiteres zu erreichen sein, nämlich altersgerechtes Wohnen und Ziel Klimaschutz, Energieeffizienz. All diese sind mit einem Teil der Altbestände ökonomisch wirklich nicht zu realisieren. Das ist also die Situation insgesamt und ich habe versprochen, dass ich mich kurz fasse. Jetzt noch drei Bilder zu Hamburg. Das ist die Bevölkerungsentwicklung in Hamburg und eine Modellrechnung für die weitere Entwicklung. Hamburg hat gegenwärtig knapp 1,8 Millionen Bevölkerung. Hamburg hat das Ziel wachsende Stadt. Das wird Hamburg auch erreichen. Gar kein Problem. Hochattraktiv. Bestes Marketing mit Hafen City und allem drum und dran. Es läuft also hervorragend. Hamburg, das waren die Zuwanderungen in Hamburg, die natürlich geschwankt haben. Wir haben angesetzt für die nächsten Jahre mit dem Ziel wachsende Stadt 9.000 Zuwanderungen im Durchschnitt der Jahre, das entspricht etwa dem Durchschnitt hier. Ja, wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, waren noch größere Zuwanderungen. Hamburg, durch die Zuwanderungen wird Hamburg eine relativ junge Bevölkerung haben, sodass Hamburg keinen Sterbeüberschuss in den nächsten Jahren realisieren wird. Der natürliche Saldo dürfte ausgeglichen sein oder in etwa ausgeglichen sein. Bundesweit haben wir einen deutlichen Sterbeüberschuss. Also Hamburg kann sein Ziel erreichen. Das hat natürlich Konsequenzen, allein aus dem Bild heißt, wir brauchen zusätzliche Wohnungen. Und wenn wir uns jetzt den Wohnungsbestand in Hamburg angucken, nach seiner Altersstruktur, Dann sehen Sie hier ganz natürliche Situation, Nachkriegswiederaufbau, 49 bis 78 ganz dominante Bestände, vorher weniger, danach weniger. Also daraus ergibt sich jetzt ein folgendes Bild. Der demografisch abgeleitete Bedarf in Hamburg dürfte etwa bei 10.000 Wohnungen im Jahr liegen. Wenn wir jetzt die Altbestände ganz vorsichtig werten, ich kann kein Urteil abgeben, wir haben nicht untersucht, wie die Einzelbestände in Hamburg sind, aber wenn wir sie ganz vorsichtig bewerben, kommt dann nochmal ein qualitativer Zusatzbedarf obendrauf. Und dem stellen wir jetzt mal gegenüber, was aktuell gebaut wird. Und damit ist die Frage, die heute gestellt wird, für den heutigen Abend, wird in Hamburg zu wenig gebaut? Das wird gebaut. Das wäre demografisch erforderlich. Und hier drüber können wir uns streiten, ob das ein bisschen ist. Also ich habe eine eindeutige Antwort auf die Frage. Lassen Sie mich noch ein kurzes Fazit ziehen. Bundesweit demografisch begründet 200.000 Wohnungen pro Jahr, qualitativ begründet 175 noch dazu. Aktuelle Neubautätigkeit liegt deutlich drunter. Regionale Unterschiede, haben wir gesehen, sind gravierend. Hält die niedrige Neubautätigkeit an, werden sich regional bestehende Knappheiten verschärfen und in gegenwärtigen ausgeglichenen Märkten neue Knappheiten entstehen. Den Anforderungen aus der Alterung der Bevölkerung und durch den Klimaschutz wird der Wohnungsbestand, so wie er gegenwärtig ist, nicht gerecht werden können. Wenn die Wohnungspolitik nicht reagiert, und sie muss reagieren, sie muss nämlich ein Gleichgewicht zwischen Neubauansprüche und Altbauförderung austarieren, dann wird die Qualität für breite Schichten der Bevölkerung mit dem gegenwärtigen Niveau nicht zu halten sein. Das nur noch zum Schluss, das war die Studie, die wir gemacht haben. Sie steht im Netz für diejenigen, die nachlesen wollen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Herr Übel, vor allen Dingen auch für die Zeitdisziplin. Aber Sie haben alle entscheidenden Aussagen, glaube ich, sehr prägnant rübergebracht. Und ich bin ja sehr beruhigt, dass wir schon in der Fragestellung offensichtlich nicht völlig falsch lagen, also nach Ihrer Skizze. Ich bitte jetzt unsere Mitdiskutanten hier auf die Bühne. Wir haben hier keine feste Sitzordnung, nur einige haben sich hier, glaube ich, schon platziert. Also darf ich die Herren bitten, also wir hatten ja eine Dame, die ist uns ja krankheitshalber verloren gegangen. Können wir das, wir zeigen, glaube ich, keine Bilder mehr, oder ist sie? Achso. So als also wir haben uns folgende kleine Dramaturgie ausgedacht, dass diejenigen, die jetzt hier mit uns diskutieren wollen und dann auch sehr schnell mit Ihnen zusammen ins Gespräch kommen wollen, dass jeder etwa 5 bis 7 Minuten Zeit hat, sozusagen seine wichtigsten Thesen gleich am Anfang schon mal loszuwerden. Und um der Einfachheit halber gehe ich einfach mal nach der Reihenfolge, wie sie auch im Programm ausgedruckt ist. Also ich bitte Herrn Winters, den Staatsrat der BSU, sozusagen gleich aus der Warte der Politik des Senats zu unserer Grundfragestellung einige Aussagen zu machen.
Ja, das ist so. Plötzlich geht, dass ich das Wort bekomme. Darauf war ich jetzt nicht gefasst. Macht aber nichts.
Können Sie auch überspringen jetzt mal?
Nein, ich lasse mir die Chance natürlich nicht gerne entgehen. Also in der Tat gab es eben ja schon Stimmen, jetzt können wir nach Hause gehen, weil die Ausgangsfrage, die Titelfrage ist schon beantwortet. Das, glaube ich, ist sie auch und man sollte sie dann vielleicht dahin spezifizieren, dass man sagt, wie viele Wohnungen werden in Hamburg zu wenig gebaut. Da, glaube ich, kämen wir zu einer etwas anderen Einschätzung als Herr Hübel, aber das ist nicht was hier im Vordergrund stehen sollte. Es genügt erstmal festzustellen, die gegenwärtige Neubautätigkeit reicht für eine vollständige Bedarfsdeckung. Bedarfsdeckung, das haben wir gehört, ist immer irgendwie auch relativ, hat viele Faktoren, aber für eine vernünftig definierte Bedarfsdeckung reicht sie nicht aus. Deswegen hat auch der Koalitionsvertrag sich ja zu einer Orientierungszahl von 5.000 bis 6.000 Neubauwohnungen in Hamburg bekannt. Gegenwärtig, das haben wir eben gehört, lagen wir im Jahr 2007 nur noch knapp über 3.000. Im Jahr 2008 stehen wir etwas besser da, zum Glück. Das sind ja relativ frische Zahlen, die aber auch schon mal kurz im Abendblatt gestanden haben, mit 3.750 ungefähr Fertigstellungen im Jahr 2008. Das ist immerhin ermutigend und das ist vielleicht ein gewisses Zeichen gegen allzu dramatische Darstellungen der Lage. Den würde ich widersprechen. Wir haben immer noch eine verglichen mit anderen Ballungsräumen ganz ordentliche Wohnungsversorgung in Hamburg, auch quer durch die unterschiedlichen Preissegmente. Andererseits würde ich überhaupt nicht widersprechen, dass zunehmend sich Spannungen am Wohnungsmarkt zeigen. Die muss man sicherlich sehr differenzieren. Das weiß im Grunde in Hamburg auch jeder, dass es in manchen Gegenden sehr viel einfacher ist, eine freie Wohnung zu finden als in anderen. Das gilt im Grunde, ja, das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Der Gesamtmarkt verändert sich auch. Also wenn es schwierige und einfache Stadtteile zum Wohnungssuchen gibt, dann kann man sagen, auch da, wo es einfacher ist, wird es allmählich schwieriger. Das sind Sachen, die wir durchaus feststellen. Und deswegen hat der Senat ja auch frühzeitig damit begonnen, einen Wohnungsbauentwicklungsplan aufzustellen. Wenn man den Koalitionsvertrag genau liest, dann kann man auch dem entnehmen, dass der Senat sich nicht anmaßt, dass er die Wohnungsbautätigkeit in Hamburg irgendwie alleine bestimmt und sagen kann, wenn ich als Senat hier 5.000 bis 6.000 Wohnungen haben will, dann stelle ich die halt hin oder sorge halt dafür, dass die hingestellt werden. So funktioniert das nicht. Der Staat hat einen relevanten eigenen Anteil am Wohnungsbau immer noch und soll ihn auch haben. Der Staat setzt Rahmenbedingungen. Das ist aber dann auch alles. Also man kann ja nicht einfach eine Zahl fixieren und dann vollziehen, sondern man hat eine Orientierungsgröße, der man näher zu kommen versucht. Dazu bedienen wir uns vielfältiger Instrumente. Die Wohnungsbauförderung wird, die ist ja zunächst mal im Koalitionsvertrag auf dem zuvor erreichten Niveau, 103,5 Millionen, glaube ich, ist die Zahl, Subventionsbarwert fixiert worden. Jetzt haben wir sie aus Mitteln des Konjunkturprogramms aufgestockt, zunächst mal für die Jahre 2009 und 2010 auf jährlich 120 Millionen. Das ist ja schon mal ein Wort. Wir streben an, das dann auch über diese beiden Jahre des laufenden Haushalts hinaus auf diesem Niveau zu halten. Damit wird es möglich, geförderte Wohnungen pro Jahr von 650 Einheiten auf 1.000 zu steigern. Das löst alleine dann das Problem noch nicht, aber ist ja schon mal ein Beitrag. Da drumherum muss man natürlich vieles tun, um auch nichtstaatliche Bautätigkeit zu fördern, um auch Bautätigkeit bei der SAGA zu ermutigen, aber auch bei vielen anderen Akteuren, sowohl aus der gemeinnützigen als auch in der freien Wohnungswirtschaft. Das ist eine schwierige Aufgabe, vor allem, wenn man einen zunehmend differenzierten Markt hat. Weil wir hören jetzt viel über die Mietpreisentwicklung, da gibt es ja auch immer viele Zahlen. Ich will da jetzt gar nicht einsteigen, das kommt sicher in der Diskussion auch noch. Wir haben steigende Mieten generell, wir haben aber sehr unterschiedlich stark steigende Mieten. Und das deutet wieder darauf hin, dass sich hier so eine Schere öffnet. Also es gibt immer mehr richtig teure Wohnungen am einen Ende. Es gibt zum Teil nicht genug preiswerte Wohnungen, aber auch eine sehr unterschiedliche Nachfrage, je nach Region. Und wenn man darauf reagieren will, dann muss man feststellen, das kann man auch nur begrenzt, weil die begehrtesten Stadtteile sind auch allmählich schon die vollsten. Das war ja auch früher mal ein bisschen anders. Also heute wird von Wohnungssuchenden weniger als in anderen Zeiten gescheut, dass es da irgendwie eng sein könnte, wo man hinzieht. Nein, je enger, desto besser. Und desto höher der Druck, da irgendwie noch ein paar Wohnungen mehr unterzubringen. Das stößt einfach an natürliche Grenzen. In diesen Räumen, solange die so begehrt sind, wie das jetzt ist, tritt so eine gewisse Überhitzung ein, gegen die man dann auch staatlich von irgendeinem Punkt an gar nichts mehr machen kann. Natürlich kann man versuchen, in einem Schanzenviertel irgendwie auch noch andere Wohnungsbestände zu halten, das tun wir auch. Aber davon abgesehen läuft eine solche Entwicklung von selbst, die auch auf die Statistik dann auch sehr durchschlägt. Und das hat man ja sehr deutlich in letzter Zeit sehen können, dass die teuren Wohnungen und die teuren Gegenden rascher im Preis steigen als die billigen Wohnungen in den weniger begehrten Gegenden. Und also das entzieht sich dann zum Teil der Steuerung. Was kann man machen? Man kann natürlich dieses sehr klare und immer klarer gewordene Profil, dass alle in die gleichen Stadtteile wollen, versuchen mittelfristig zu verändern, indem man Stadtteile, die heute nicht so im Fokus stehen, dann attraktiver macht. Das ist nicht so einfach, aber ja auch nicht unmöglich. Das ist ein Ansatz, an den man denken muss. Und ansonsten muss man dann eben auch bei den Interventionen, die man betreibt, immer gucken, welcher Bedarf besteht wirklich und wo. Wie kann man trotz steigender Mieten im Luxussegment dann sicherstellen, dass wenn man nicht auf ganz bestimmte Gegenden fixiert ist, man auch mit geringerer Zahlungsbereitschaft adäquate und Zahlungsfähigkeit vor allem adäquate Wohnmöglichkeiten findet. Jeder, der praktisch mit Wohnungsbau zu tun hat, weiß, wie schwierig das in einer Großstadt nun ist. Also in den Zeiten, als wir ganz andere Neubauzahlen hatten, die sind ja eben genannt worden, hatte man diese Schwierigkeiten nicht in dem Ausmaß. Da war es angesagt, irgendwie sich eine grüne Wiese zu suchen, auf die man dann ganz viele Wohnungen stapeln kann. Das wird heute nun so aus verschiedenen Gründen nicht mehr gemacht. Verdichtung heißt das Stichwort. Das ist ja nicht nur jetzt so eine ökologische Idee dieses Senats oder der Grünen im Senat, sondern das ist ja auch das, was der Markt fordert. Wie gesagt, urbanes Wohnen ist erwünscht. Und wenn man das aber macht, stößt man auf 1000 Schwierigkeiten in jedem einzelnen Fall. Weil immer, wenn man irgendwo, wo schon Leute wohnen, noch mehr Leute wohnen sehen will, stößt man auf den Widerstand derer, die da schon wohnen. Das ist ganz normal und auch nicht illegitim. Damit muss man sich dann jedes Mal mühsam auseinandersetzen. Und ich nenne mal nur, ohne das zu vertiefen, das Stichwort mit den sichtbaren Kirchtürmen, um eins von 1000 Beispielen dafür zu nennen, was man da so alles bedenken muss und was sich da immer so alles in den Weg stellen kann, wenn man herkommend von der These, wir brauchen Wohnungen in Hamburg und wir brauchen sie in der Stadt und wir wollen sie in der Stadt haben und wir bauen die jetzt, mit wie vielen Schwierigkeiten man dann zu kämpfen hat. Den muss man sich stellen, das tun wir. Deswegen ist dieser Wohnungsbauentwicklungsplan auch so dick geworden, weil da sehr viele Dinge drinstehen, von denen jedes Einzelne für sich betrachtet sicher nicht das Allheilmittel ist und von denen wir aber hoffen, dass sie alle zusammen dann die Bewegung in die richtige Richtung bewirken. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Winters. Es ist, glaube ich, allen klar, dass man nicht schlichtweg über diese Thematik nur über Zahlen sprechen kann. Ich gucke Herrn Scholte an, wir haben im Vorgespräch auch da schon diese Differenzierung erreicht, gemeinsam mit Ihrer Hilfe. Es geht also nicht darum, irgendwelche Zielzahlen und Istzahlen nur gegeneinander zu stellen und sagen, wie können wir die Lücke dann schließen. Es ist nun so, dass aber bis heute der Senat immerhin von einer Orientierung des Neubaus von etwa 5.000 bis 6.000 Einheiten im Jahr ausgeht. Orientierung. So, und dass da jetzt noch eine Differenz klafft, das ist ja uns inzwischen dann klar. Nur 5.000 bis 6.000 Einheiten sind nicht 5.000 bis 6.000 Einheiten, sondern das muss man dann auch genau differenzieren, wo die sind, für welche Zielgruppen, auf welchem Mietniveau und so weiter. Das wird uns gleich noch beschäftigen. Herr Winters hat eben auch angedeutet, dass der Senat jetzt Förderungsprogramme in Gang setzt, womit dann ab wann etwa 1000 Wohneinheiten gefördert werden können öffentlich. Das ist, wenn man dann wieder diese Zielzahl 5000 bis 6000 dann ansieht, auch nur ein Teil, der dadurch gefördert werden kann. Und ich habe hier mir mal zurechtgelegt ein Zitat des Oberbaudirektors, der genau in diesem Sinne sagte, das haben Sie auch ausgedrückt, Jörn Walter sagt, wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen. Wir sind darauf angewiesen, dass Dritte diese Möglichkeiten auch nutzen. Und ich weiche jetzt mal ab von der hier gedruckten Reihenfolge. Einer dieser Dritten könnten ja unter anderem auch die freien Wohnungsunternehmen sein. Und Andreas Ibel ist heute hier zu uns gekommen, um aus der Sicht der freien Wohnungsunternehmen zu der Situation in Hamburg etwas zu sagen. Herr Ibel.
Also ich glaube, auf die Frage ist ganz klar, die Situation ist so dramatisch, wie sie eben dargestellt wurde. Vor allem aber müssen wir natürlich nicht nur, das hatten Sie eben auch schon gesagt, nicht über die Frage der quantitativen Erneuerung, sondern auch der qualitativen Erneuerung reden. Und dabei ist die Situation noch dramatischer. Und wenn Herr Professor Walter sagt, wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen, dann müssen wir eben auch aufpassen, dass die Politik nicht sogar Rahmenbedingungen schafft, die überhaupt eine Entwicklung versperrt. Denn wenn wir wissen, dass wir derzeit eigentlich was tun müssen, dann müssen wir auch Rahmenbedingungen schaffen, die eigentlich hier auch aktiv eingreift und sagt, ihr müsst die Situation für die Marktteilnehmer verbessern. Wenn man sich heute, wir wissen, und das ist sehr lobenswert, dass Hamburg die grünste Stadt Europas werden soll, wir wissen, dass sie es eigentlich schon ist, wenn man die ganzen Parks anguckt, aber ich glaube, sie werden es definitiv nicht schaffen, mehr Wohnungen zu bauen, sondern weniger Wohnungen zu bauen. Und das ist eine Frage von Prioritäten. Und ich bin davon überzeugt, dass derzeit die Prioritäten falsch gesetzt werden. Denn wenn man sagt, und ich fand das Motto der wachsenden Stadt sehr gut, dann muss man als erstes mal dafür sorgen, dass entsprechend Raum zur Verfügung gestellt wird, auf den neue Wohnungen geschaffen werden. Man muss die Hemmnisse abbauen. Und wenn ich mit einer Verschärfung einer Energiesparverordnung ankomme, die die schärfste in Deutschland ist, dann ist das sicherlich für die grüne Seele gut. Aber für diejenigen, die täglich Wohnungen suchen, natürlich überaus nicht hilfreich. Fängt beim Wohnungsbauentwicklungsplan an, wo man mit vielen guten Absichten operiert, aber wirklich nicht konkret sagt, welche greifbaren Maßnahmen anfangen sollen. Es fängt damit an, dass wir eigentlich heute bei der Wohnungsbauförderung weit hinter den Möglichkeiten hergehen. Wir wissen nach dem, was eine normale Baukosten sehe, was irgendwann die Grundstückspreise habe, da muss ich ungefähr 11 Euro pro Quadratmeter für Wohnraum verlangen, wenn das auf dem freien Markt umgesetzt wird. Das ist aber größtenteils überhaupt nicht bezahlbar. Das heißt, und wenn ich jetzt noch die energetischen Anforderungen weiter erhöhe, um absolut das Top von Europa und in Deutschland zu erreichen, dann muss ich mich natürlich nicht wundern, dass die Preise dafür extrem nach oben gehen. Und da muss man sich fragen, was man will. Und ich glaube, dass wir derzeit da wirklich auf dem falschen Wege sind. Und da, denke ich mal, hat die Dämmstoffindustrie in Deutschland in den letzten Jahren eine super Lobby gehabt, aber die Wohnungsindustrie eben gar nicht. Und wir sind eigentlich da, treten heute dafür an, für die Leute einzutreten und sagen, ist denn das wirklich richtig, was wir machen? Ist denn wirklich ein Passivhaus gesundheitsfördernd? Ist das das, wo Sie wirklich drin wohnen wollen? Oder ist es nicht doch das Ganze viel wichtiger, dass wir Wohnungsbaupolitik mit Maß, mit vernünftigen Lüftungen versehen? Vielleicht lässt sich eben eine 100-prozentige Energieersparnis im Wohnen nicht erreichen. Aber es kann ja auch nicht sein, dass die Hamburger die Einzigen sind, die das erreichen müssen. Und ich glaube, wer jemals mal 24 Stunden in einem Passivhaus gelebt hat, weiß, welche Probleme es sind. Und ich will mal, wenn man sich anguckt, wir haben das Chart eben gesehen, Bestände aus den 70er Jahren sind diejenigen, die größtenteils wieder abgerissen werden. Das heißt, wir haben hier eine Lebensdauer von 30 Jahren für Wohnraum gehabt. Das heißt, wir haben in den 70er Jahren neue Maßstäbe, neue Normen gefunden, die auf einmal sehr kurz waren in ihrem Lebenszyklus. Sie sind viel kürzer gewesen, was wir in den letzten Jahren gebaut haben. Die Lebenszyklus haben sich immer verkürzt, weil die Erfindungen, die Ideen, wie wir Wohnraum schaffen, immer stärker sich verändert haben. Und da müssen wir, das heißt, das, was wir gemacht haben, war eigentlich das Teuerste, was wir jemals gebaut haben. Und da müssen wir jetzt auch aufpassen, dass wir nicht meinen, dass wir heute eine Idee haben und sagen, bloß weil ich alles schön mit Dämmstoffe zusammenpacke, ist das wirklich State of the Art. Ich glaube nicht, dass das State of the Art ist. Ich bin mir sicher, in 10 Jahren werden wir den großen Teil von den Dämmstoffen wieder abreißen, weil ein Großteil der Leute dort nicht mehr drin wohnen wollen. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Wir müssen einfach sagen, bitte, der Weg ist richtig. Wir können dämmen, wir können auch, aber wir dürfen nicht anfangen, das in einer Regelungswut zu ersticken. Denn wenn wir das machen, werden wir sicherlich keine Grundlage schaffen, hier vernünftigen weiteren Wohnraum zu schaffen. Dafür plädiere ich, man muss greifbar die Förderung wirklich so umsetzen, wie sie den Menschen hilft. Da muss man in der Subjektförderung einsetzen. Man muss über die Frage der Abschreibungsmöglichkeiten für neuen Wohnraum nachdenken. Und man muss fragen, wo kann ich wirklich Regelungen Sinn? Wo kann ich das möglicherweise fördern? Aber ich kann doch den neuen zu schaffenden Investitionen in den Wohnraum nicht dadurch abwürgen, indem ich die Hürden so hoch lege, dass ich möglichst alles andere, so wie es in der alten, unsanierten Form ist, einfach genauso lasse. Das ist eigentlich unser Plädoyer. Wir müssen einfach im Denken was ändern. Und wir müssen das als Problem begreifen, dass die Schaffung von Wohnraum jetzt geschehen muss und nicht erst in 2 oder 3 Jahren. Denn die Zyklen, es dauert 3, 4 Jahre, bis sie eigentlich überhaupt ein Haus erstellt haben. Und diese Vorlaufzeiten, werden sich natürlich in den nächsten Jahren ganz besonders auswirken. Ich weiß, dass Herr Basse gleich noch sagen wird, natürlich wird die Wirtschaftskrise vielleicht etwas ändern an den Zahlen. Aber an der Grundaussage, glaube ich, lässt sich nichts verändern.
Ja, vielen Dank, Herr Ibel. Ich gebe gleich weiter das Wort an Herrn Basse, Vorstandsvorsitzender der SAGA GWG. Es muss nicht erläutert werden, dass Ihre Gesellschaft natürlich eine Schlüsselrolle nicht erst seit gestern im Hamburger Wohnungsbaugeschehen dann zukommt. Sie haben einen Bestand, wenn ich das richtig weiß, von um die 130.000 Einheiten und sind natürlich auch politisch für die Wohnraumversorgung einfach die allererste Adresse. Trotzdem, wenn ich da keine völlig falschen Zahlen vorliegen hatte. In den letzten 10 Jahren hat aber auch die SAGA nicht so wahnsinnig viel neue Wohnungen gebaut. Stimmt das?
Würde ich sagen, das ist gemessen an dem Bestand sicher richtig, aber so wenig waren es auch nicht. Also wenn ich richtig erinnere, dann waren das in den letzten 10 Jahren, Herr Schwarz, roundabout 2.000 Wohnungen. Das sind dann doch 200 Wohnungen im Jahr, die wir gebaut haben. Aber die Frage ist viel spannender, warum hat die SAGA das denn nicht gemacht? Das kann ich Ihnen sagen, weil wir eine qualitative Lücke hatten und keine quantitative Lücke im Wohnungsbau. Das heißt, wir hatten vor 10 Jahren durchaus flächendeckend Leerstände, auch in Hamburg. Erinnert sich nur keiner mehr, weil unser Langzeitgedächtnis an der Stelle vielleicht nicht so präsent ist. Und insofern haben wir in die Qualität investiert, auch in die Qualität von Stadterneuerung, in die Qualität von Stadtentwicklung, in die Wohnungsbaumodernisierung mit gutem Erfolg. Und ich darf Ihnen auch sagen, deshalb brauchen wir auch die Bestände der 50er und 60er Jahre nicht mehr abreißen, weil sie alle modernisiert worden sind und problemlos, völlig problemlos, im Übrigen auch damit sehr preiswert dem Markt wieder zur Verfügung gestellt worden sind. Das ist ein Teil unseres sozialen Auftrages. Ich darf aber auch sagen, dass ich mich schon für die Ableitung von Herrn Hübel erwärme, weil ich auch ein Freund von Modellen bin. Ich finde das auch durchaus nachvollziehbar. Aber Sie wissen so, bei jedem Modell, das hat auch seine Tücken, ist immer so gut wie seine Prämissen. Und da darf ich Ihnen vielleicht auch aus meiner langjährigen Tätigkeit schildern, auch aus der Tatsache, dass ich auch im Bereich Marktforschung durchaus tätig war und meine erste Aufgabe unmittelbar nach dem Studium darin bestand, für Bremerhaven eine Marktstudie für den Wohnungsbau zu machen. Und da ich so als Student nicht so richtig fit war, habe ich mir eigentlich alles angeguckt, was da schon mal geschrieben worden ist und habe festgestellt, alles war falsch. Und da habe ich gedacht, das kannst du auch. Im Übrigen sehr erfolgreich, auch gemacht, im Übrigen dann auch so abgesetzt. Aber warum ist das immer falsch? Weil leider die Prämissen meistens nach 10 Jahren anders aussehen als die Wirklichkeit. Und wenn Sie mal zurückblicken, werden Sie feststellen, dass wir zyklische Entwicklungen alle 10 Jahre hatten. In den 70er Jahren, in den 80er Jahren, in den 90er Jahren. In den 70er Jahren haben wir die Großwohnsiedlungen erfunden, weil wir Wohnungsnot befürchteten. Kaum waren wir fertig, hatten wir flächendeckenden Leerstand. Soweit unsere Erkenntnisfähigkeit. In den 80er Jahren haben wir das Ganze nochmal wiederholt mit der Deutsch-Deutschen Vereinigung, weil wir gesagt haben, die ziehen alle in den Westen. Tun sie aber gar nicht. Insofern ist in den 90er Jahren die Blase geplatzt und wir haben wiederum Leerstand gehabt. Alles das hat sich natürlich in den Wachstumskernen dieser Republik weniger deutlich gezeigt als in den Standorten, die eher von Auszehrung befallen waren. Heute ist das trendschärfer durchaus wahrzunehmen, weil ich einfach glaube, wir sehen alle eine Entwicklung, die sich eben nicht mehr an nationalstaatlichen Grenzen orientiert, sondern die sich definiert in einem Europa der Regionen. Und da bilden sich immer mehr Wachstumskerne heraus und glücklicherweise, und das ist zunächst einmal ja positiv, gehört einfach Hamburg und damit meine ich Hamburg und Hamburger Umland dazu. Aber man darf sich nicht verleiten lassen, dass diese Aufwärtsbewegungen, die immer unendlich sind, auch wirklich so stattfinden, genauso wenig wie man traurig sein sollte, dass Abwärtsbewegungen, wie wir sie auch wirtschaftlich gerade erleben, ebenso unendlich sind. Es gibt keine Wirtschaftskrise, die nicht auch vorübergegangen ist. Es gibt aber auch keinen Hype. der nicht zum Absturz geführt hat. Und insofern, Herr Ibel, wenn Sie sagen, die Wirtschaftskrise hat Auswirkungen, sage ich Ihnen, unter Garantie hat sie Auswirkungen. Die merken wir heute schon. Das ist natürlich selbstverständlich. Eine rein mengenmäßige Bedarfsanalyse, die führt natürlich dazu, wenn ich den Preis auf Null setze eines Wirtschaftsgutes, dann ist die Nachfrage unendlich. Wenn der Preis aber eine Relevanz hat, und in einer Zeit der Wirtschaftskrise hat der Preis eine andere Relevanz als in der Zeit des Hypes, dann habe ich sofort Einschränkungen. Das heißt im Klartext, erstens, die Leute ziehen später aus der Wohnung raus, Kinder machen sich später selbstständig, die Scheidung wird nochmal 3 Jahre weitergeschoben. Alles das führt sofort dazu, dass sie sich anders verhalten. Viele junge Leute sickern hier in Hamburg ein. Und wo gehen die rein? In schöne Wohnungen, durchaus in Eppendorf. Dort verdrängen sie natürlich auch Familien. Und da sind sie mit 4, 5 Leuten fröhlich und zufrieden in der Wohngemeinschaft, werden als 5 Haushalte gezählt und sollen 5 Wohnungen bekommen. Auch die beiden jungen Leute, der junge Mann mit 18 und dieses junge Mädchen mit 18, die sich seit der Sandkiste kennen, die nun den elterlichen Haushalt verlassen wollen, sich aber noch nicht trauen, richtig zusammenzuziehen. Die haben den Anspruch an den Staat, am nächsten Tag, wo sie aus der elterlichen Wohnung ausziehen, eine neue Wohnung zu bekommen. Am liebsten im Univiertel, in Ottensen, da wo es schick ist. Aber nicht richtig viel dafür neues bezahlen. So, und ich sage Ihnen einfach mal aus unserer Sicht heraus, und wir sind ein Spiegel des Wohnungsmarktes, wir haben 130.000 Wohnungen, ein Teil der Stadt, ein bisschen größer als Lübeck, kann man sagen, und wir haben eine Fluktuation von 8,5%. Das ist alles andere als Wohnungsnot. Das ist alles andere als Wohnungsnot. In den 90er Jahren hatten wir eine Verknappung, Anfang der 90er Jahre, da lief es runter auf 5%. Da konnte man von einer echten Verknappung reden. Heute, denke ich, haben wir tendenziell eine Verknappung bei bestimmten Zielgruppen und auch bei bestimmten Standorten. Klar, dass wir eine Verknappung in Altona haben. Klar, dass wir in den Szeneviertel, in den Latte Macchiato Vierteln eine Verknappung haben, weil dort alle hinwollen, aber nicht alle hin können. Und das sollte man auch politisch durchaus einmal klar sagen an so einer Stelle, weil das auch Chancen einer Stadtentwicklung beinhaltet. Denn ich darf Ihnen sagen, die Qualität von Barmbek ist nicht schlecht. Wir brauchen gar keine Werbung drauf machen, weil nach und nach auch junge Leute hineinsickern in diese Standorte. Und dies ist wiederum ein Beispiel, wie man die qualitative Stadtentwicklung in Hamburg weitertreiben kann. Ich denke auch, Hamburg tut das sehr klug und richtig mit dem Sprung über die Elbe in die wirklich städtebaulich und sozial benachteiligten Gebiete, nämlich auf der anderen Elbseite, in Wilhelmsburg, in Harburg, in Neuwiedental, dort auch etwas für qualitative Aufwertung zu tun. Und ich darf Ihnen auch da sagen, dort gibt es keine Wohnungsnot. Wir können auch in der Regel sofort und relativ zügig ein Angebot unterbreiten. Das gilt im Übrigen auch für Billstedt. Und damit bin ich beim Kern meiner Aussage. Alle Zahlen sind richtig und gleichermaßen falsch. Erstens, es kommt auf den zeitlichen Horizont drauf an. Zweitens, es kommt darauf an, wie ich in atomisierten Märkten, und Deutschland ist ein atomisierter Markt, wo viele dieser Aussagen an bestimmten Stellen zutreffen, bei anderen völlig absurd sind. In Gelsenkirchen haben wir schrumpfende Bevölkerung, während Hamburg wächst. Da macht es wenig Sinn, mit Abschreibungsförderung den Wohnungsbau in Gelsenkirchen beflügeln zu wollen. Wenn Sie rechts den Abriss die Abwrackprämie über den Stadtumbau West und Ost beflügeln, macht es wenig Sinn, eine überbordende, global gesteuerte Förderung aufzulegen, sondern man muss standortbezogen entscheiden. Und hier denke ich allerdings, und das müssen wir uns zurechnen, auch wenn ich der Auffassung bin, dass in einer Wirtschaftskrise die Nachfrage jetzt deutlich gedämmt wird, und das wird sich auch politisch entspannend auf die getriebene Politik, was Wohnungsbau angeht, auswirken, dann glaube ich doch, dass Hamburg auf Sicht gesehen und eigentlich auch auf Dauer gesehen eine wachsende Region bleiben wird. Auch wenn diese Wachstumsprozesse sich jetzt ein wenig verzögern werden, dann denke ich, ist mal politisch klug und richtig beraten, die Politik, die aufgesetzt ist, auch weiterzuführen. Das heißt, mit überschaubaren, machbaren Plangrößen zu arbeiten. Die 5.000 bis 6.000 Wohnungen wären als Ziel, denke ich, sehr ehrgeizig. Aber ich glaube, wenn man 3.000 bis 5.000 Wohnungen mit großer Nachhaltigkeit in Hamburg bauen kann in den nächsten Jahren, wird sich aus meiner Sicht der Markt in angemessener Art und Weise weiterentwickeln können, wenn wir akzeptieren, dass nicht jeder ein Anrecht, ein verbrieftes Anrecht auf Ottensen, auf St. Georg und auf St. Pauli hat.
Ja, vielen Dank, Herr Bassel. Das war ja ein Plädoyer dafür, das mit der Dramatisierung auch nicht zu übertrieben zu sehen. Denn wir müssen uns ja die soziale Wirklichkeit in Hamburg auch mal ansehen. Es gibt ja gar nicht so viele Möglichkeiten, wenn wir von Wohnungsmangel reden. Das ist noch relativ abstrakt. Wohnungsnot ist schon ein bisschen härter in der Diktion. Aber es liegen ja nun nicht Tausende von Obdachlosen nachts auf dem Rathausmarkt, weil sie sonst keine Wohnung haben. Welche Möglichkeiten haben die Menschen? Sie haben einige gesagt, die Scheidung wird aufgeschoben oder man bleibt noch ein bisschen länger zusammen und so weiter. Das andere ist natürlich, die Leute, wie sie es ja auch schon länger getan haben, ziehen nach Neu-Wulmsdorf, weil sie in Hamburg dann keine entsprechenden Angebote finden. Oder sie kommen erst gar nicht nach Hamburg. Also so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Nur, wenn ich es richtig sehe, ich lasse mich da gerne korrigieren, wir haben ja nicht in Hamburg eine Phase erreicht, trotz aller Rechenkunststücke, die wir hier so anstellen, wo wir an irgendeinem Punkt dieser Stadt, wie soll ich sagen, Slum-ähnliche Zustände haben oder wirklich, dass die Leute ohne Wohnung dastehen. Das haben wir dann nicht. Okay, darauf werden wir später dann nochmal eingehen. Also insofern, was ist eigentlich Bedarf? Und das wollte ich auch sagen, auch was Herr Hübel da gesagt hat. Es ist ja sozusagen ein Rechenmodell. Es ist ein Rechenmodell. Und man muss immer fragen, was ist wirklich Bedarf und wie dringlich ist der und auf welcher Ebene wird der dann auch definiert von den die bedürftig sind. Was heißt das dann? Das heißt ja nicht immer im strengen sozialen Sinne bedürftig so zu sein. Okay, wir kommen jetzt zu Herrn Fiebig. Herr Fiebig ist Baudezernent des Bezirks Nord. Und in der gesamten Diskussion, das ist hier jetzt auch schon mehrfach angesprochen worden, spielen die Bezirke eine ganz große Rolle. Und auch jetzt in den neuesten Unterlagen des Senats wird den Bezirken ja eine ganz bestimmte, sehr wichtige Aufgabe zugesprochen. Im Grunde sollen Sie mal genauer gucken, weil Sie ja die Ortskenntnis haben, wo könnten dann Flächen sein? Vor allen Dingen so diese Kleinteiligen, so in der zweiten Reihe und diese Verdichtungskandidaten und so weiter. Das kommt ja auf Sie zu. Wenn ich mir auch die neuesten Zahlen aus der Bürgerschaft dann hier ansehe, der Bezirk Nord steht, was die Baugenehmigung in 2007 angeht, im Wohnungsbau, immerhin auf Platz 2. Auf Platz 1 ist Wandsbek. Ganz erstaunlich, auf dem letzten Platz ist Bergedorf. Das ist auch wieder ein Thema, das sollten wir nachher nochmal vertiefen, die Differenziertheit der Bezirke, was die Entwicklung angeht oder auch die Anmeldung von sogenannten Bedarfen. Also der Bezirk Nord, da passiert jetzt schon Wohnungsbau und wahrscheinlich gibt es auch in der Zukunft Potenziale. Wie sind Sie denn für diese Aufgabe gerüstet?
Ja, schönen Dank. Zunächst mal wollte ich mal klarstellen, welche Rolle eigentlich ein Bezirk spielt bei der Fertigstellung von Wohnungsbau. Wir beraten und planen und vor allen Dingen in Form von Bebauungsplänen, die wir machen, oder informellen Rahmenplänen. Wir genehmigen Baugenehmigungen, Bauanträge und wir planen und bauen Infrastruktur, Straßen, Grünflächen, Plätze. Das sind Voraussetzungen, um auch zum Beispiel eine Genehmigung zu bekommen. Das ist unsere Rolle in diesem Ganzen. Der Bezirk Hamburg-Nord, der hat es im Moment gut. Der hat eine ganze Menge von sogenannten Konversionsflächen, die alle daher rühren, dass Hamburg Nord immer Hamburg gewesen war und deshalb ganz viele Krankenhäuser, ganz viele Pflegen- und Wohnstätten hat, die alle diesem Konzentrations- und Freimachungsdrang nachgegeben haben, um eben Flächen auf den Markt zu werfen. Wir haben zwei Agierende in den Bezirken, das ist einmal die Verwaltung mit den Fachämtern und das ist nicht zu vergessen, sind die Ausschüsse, die Bezirksausschüsse, sozusagen unser Aufsichtsrat, der da sitzt. Das nur mal als Einstimmung, weil das gleich ein bisschen eine Rolle spielt. So, ich habe mir das mal angeschaut. Herr Dr. Winters hat ja auf den Wohnungsentwicklungsplan hingewiesen mit den gewünschten Margen pro Jahr und ich habe mir mal der Einfachheit halber die untere Grenze 5.000 pro Jahr genommen. Das habe ich völlig unzulässigerweise, aber wir wollen ja etwas differenzierter und einfacher denken, durch 7 geteilt und dann komme ich auf 700. Also wir sollen 700 Wohnungen im Jahr in den beschriebenen Aufgabenfeldern bereitstellen. In den Jahren 2006 bis 2008 haben wir in Bebauungsplänen in Hamburg-Nord 2.100 Wohneinheiten auf den Markt gebracht, haben also Baurecht geschaffen Das ist genau die Marge, nebenbei bemerkt. Die Baugenehmigungen betragen in dem gleichen Zeitraum 1.700. Finde ich schon mal ganz spannend. Was ist da eigentlich passiert zwischen den bereitgestellten Bauflächen und den eingereichten Bauanträgen? Aber es wird ja noch spannender. Die Fertigstellungen, die haben dann 1.100 als Zahl in den 3 Jahren. Das heißt, zwischen den 1.700 Baugenehmigungen und den 1.100 Fertiggestellten, da ist auch irgendwas passiert. So, woran liegt denn das nun alles? Da wird zunächst mal gesagt, Bebauungspläne und Genehmigungen dauern zu lange. Das ist eine Mär. Die Baugenehmigungen sind enorm angestiegen in der Geschwindigkeit durch die Novellierung der Hamburgischen Bauordnung, vor allen Dingen mit dem 61er-Verfahren. Ich langweile Sie nicht mit Zahlen. Aber was man bei dem Ganzen unbedingt bedenken muss, und das ist jetzt auch so ein bisschen meine Rolle, Ihnen das mal zu sagen, auch so Wirtschaft und alles, was da so sitzt, das ist, wenn wir Bebauungspläne machen oder auch Baugenehmigungen prüfen und verarbeiten, da gibt es ein paar Punkte, die sind grundsätzlich einfach gut zu wissen. Nämlich, es gibt keine einfachen Grundstücke mehr. Weder im Bebauungsplanverfahren noch im Baugenehmigungsverfahren im verdichteten städtischen Raum. Es gibt eine zunehmende rechtliche Komplexität der Bebauungsverfahren. Beispielsweise die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 2007. Schwuppdiwupp, schon sind wir in Eppendorf und machen Fledermausgutachten und was weiß ich nicht alles. Das ist alles zeitfressend und kostenträchtig. Nicht zu vergessen Emissionen, Luftschadstoffe, ganz neue EU-Anforderungen für NO2, also Stickstoffdioxid. Klasse, Bebauungsplan ist kurz vor der Feststellung in der BV. Da kommt auf einmal die Ansage, überprüft doch mal bitte die Überschreitung der NO2-Werte an der Fuhlsbütteler Straße. Und schon haben wir auf einmal wieder 420 Wohneinheiten nicht fertig gekriegt. Das sind also Dinge, die muss man einfach wissen. Es kommen noch 2 dazu, die sind nicht unwesentlich. Und ja, Forderungen von Quartiersöffentlichkeiten und bezirklichen Ausschüssen nach Transparenz und ein gestiegenes Mitwirkungs- und Demokratieverständnis. Das ist so. Das ist so. Da kann man machen, was man will. Das erleben wir in jeder Ausschusssitzung. Da laufen wir nicht einmal rein, da laufen wir 3-mal rein. Alles in öffentlicher Sitzung. Und ja, ich finde es auch in Ordnung. Und als letztes, gestiegenes Rechtsbewusstsein mit gesteigerter Klagefreude, zunehmender Einflussnahme von Bürgerinitiativen. Normenkontrollklagen gegen Ohlsdorf 12, haben wir gewonnen, hat aber gedauert. Durchsetzen von Bürgerbegehren, Ohlsdorf-Bad, ist einfach vorbei, da kann man keine Wohnung mehr machen. Das muss man wissen. Nun habe ich mich noch einmal mit verschiedenen Typen von Bebauungsplänen befasst, weil das ja unser Kerngeschäft ist in der Bereitstellung von Flächen. Und da fand ich ganz interessante Dinge, die ich feststellen konnte. Wir haben durch die hohe Anzahl von Konversionsflächen eben sehr viel mit diesen Dingen zu tun. Ein Beispiel ist zum Beispiel die ehemalige Güterbahnhofsfläche Barmbek, der Bebauungsplan Winterhude 10, Barmbek Nord 11. 550 Wohneinheiten. Tja, angefangen hat das 2001. Die Fertigstellung des ersten Wohnbauvorhabens ist 2010. Können Sie selber ausrechnen, was dazwischen liegt. Es gibt viele Gründe, vielleicht kommen wir dazu und können darauf eingehen. Mache ich jetzt hier mal nicht, um auch im Zeitlimit zu bleiben. Dann gibt es die ganzen Krankenhausflächen mit riesen Gründungsproblemen. Das war mal ein Landesbetrieb, das ist jetzt Asklepios. Dazwischen ist alles Mögliche passiert und das dauert und das dauert. Da haben wir den Bebauungsplan Klinikum Nordochsenzoll. 2001 ging alles los. Der Plan ist jetzt festgestellt worden. 2009, das heißt 7,5 Jahre. Es laufen die ersten Grundstücksausschreibungen. Das ist also auch misslich. Ein letztes Beispiel für diese FAH-Flächen in Tüttelchen sind ja teilweise gar keine mehr. Aktivierung, das ist der Bereich des ehemaligen Krankenhauses Eilbeck, Barmbek Süd 12, 450 Wohneinheiten. Planungsbeginn auch 2001. Wir haben die den Bebauungsplan 2006 fertiggestellt und der erste Wohnungsbau ist 2008 fertiggestellt worden. Das ist relativ schnell und da reden wir über 4,5 Jahre, wobei das Bebauungsplanverfahren 3 Jahre betrifft. Das ist das, was ich allen sage, die mich fragen, wie lange dauert denn so ein Bebauungsplan? Sag ich 3 Jahre und dann packen die immer ihre Sachen wieder ein und sagen, können wir das nicht über Befreiung machen oder irgendwie so. Geht aber manchmal nicht. So, in diesem Gebiet wurden aber auch schon Wohnungen fertiggestellt und das bringt mich jetzt zu einem ganz interessanten Quervergleich, nämlich wie ist denn das bei einem größeren Wohnquartier, was einem Privaten gehört, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Das ist ein prima Beispiel in Winterhude, ganz attraktiver Stadtteil, Winterhude 13, ein Gebiet zwischen Geibelstraße und Barmbeckerstraße. Da hat ein Privater die Grundstücke gekauft, die dort früher mal der Hagebeck-Brauerei gehörten und so weiter und so weiter. Planungsbeginn mit allem Möglichen Anfang 2008. Der Bebauungsplan wird nächste Woche, also im Juni 2009, die Vorweggenehmigungsreife haben. Die Bauanträge liegen vor, sie werden dann genehmigt und so reden wir dann über 1,5 Jahre und den Baubeginn. Ja, so muss das sein. Und das ist natürlich eine spannende Frage. Wie kriegt man das denn eigentlich mit den ganzen städtischen Flächen hin? Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Es ist ein Bündel von Schwierigkeiten, wo ich so mit schrägem Blick zu Dr. Winters rüber sage, da müssen wir arbeiten dran an vielen Dingen. Und deshalb habe ich ein paar Verbesserungsvorschläge, die will ich mal schnell durchrattern. Also erstens, wir sollten versuchen, das sind jetzt die Bezirke, die Verwaltung, ja. Wir sollten versuchen, wenn irgendwie möglich, mit Rahmenplänen zu arbeiten, die nicht die Qualität von Bebauungsplänen haben und die auch nicht erreichen müssen. Das geht natürlich eigentlich nur, wenn man auch die rechtliche Grundlage bewahren kann, die diese Flexibilität hat. Das sind meist Baustufenplangebiete. Wir haben da so 2 Bereiche, wo wir ganz gute Erfahrungen damit gemacht haben, Evangelische Stiftung Alsterdorf und ein Quartier zwischen Hebebahnstraße Rübenkamp und Böckelweg in Fuhlsbüttel. Zweitens, bearbeiten in Form von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen oder ganz enge Abstimmung mit einem großen Grundstücksbesitzer, der dann realisierungsnäher und passgenauer die Art und das Maß der baulichen Nutzung einbringen kann in das Ganze. Dann fallen nämlich alle Probleme weg, die ich Ihnen gleich noch sagen werde. Drittens, die FHH-internen Abstimmungsprobleme im B-Planverfahren müssen erheblich verbessert werden, hatte ich eben schon gesagt. Beginnt mit den Auseinandersetzungen über Nutzungskonkurrenzen zwischen den Dienststellen, die Wirtschaftsbelange zu vertreten haben und denen, die Wohnungsbau zu machen haben und wir mittendrin. Es gibt viele Beispiele, wo wir über Senatsbeschlüsse Gewerbefestsetzungen in Bebauungspläne bringen mussten. Saarlandstraße ist so ein Fall. Ja? Und dann musste der Senat sich wieder damit befassen. Und dann ist es Wohnungsbau geworden, weil das einfach da nicht ging. Und das dauert natürlich alles Zeit. Viertens, Umsetzung von Bebauungsplänen in Bauanträge muss beschleunigt werden. Das hat auch etwas damit zu tun bei FHH-Flächen, wie die Vergabeverfahren laufen. Da gibt es aber sehr gute Regelungen, wie ich finde, in der vom Senat beschlossenen Drucksache zum Wohnungsbau, zum Wohnungsentwicklungsplan. Da gibt es dann Ansagen mit Wettbewerb und dies und das und jenes. Das finden wir sehr gut, denn da haben wir uns oft monatelang streiten müssen mit anderen Fachbehörden dieser Stadt. Die Baufreimachung muss enorm beschleunigt werden. Ja, Bodenverunreinigung, Leitungen, die drin liegen, alles so etwas. Kampfmittelräumdienst, also was. Schwierig, schwierig. Und es muss dringend ein hamburgweites Angebot für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden. Beispielsweise ein Ökokonto oder was auch immer. Also da eiern wir rum, um das mal so zu sagen. Kurz vor Tore Schluss und suchen immer noch irgendwelche Ausgleichsflächen, die wir nicht haben. Vorletzter Punkt, Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Gutachten im Rahmen von Bebauungsplänen verbessern. Da haben wir ein Problem im Bezirk. Wir müssen dauernd irgendwelche Gutachten vergeben und wenn es das besagte Fledermausgutachten ist, kostet alles Geld. Die Rahmenzuweisungen sind aber nahezu so geblieben wie damals, als der Senat noch viele Bebauungspläne gemacht hat und das bezahlt hat. Letzter Punkt, Bessere Akzeptanz und Umsetzung planungsrechtlicher Vorgaben in solchen Vorratsbebauungsplänen durch die Privaten bei der Realisierung von Bauflächen. Was heißt das? Die Privaten kommen dann immer, wenn wir einen Bebauungsplan gemacht haben, der so einen Vorratsbebauungsplan beinhaltet. Also wir haben ein schönes Wettbewerbsverfahren gehabt, haben das alles 1:1 umgesetzt mit Baukörperfestsetzung in einem Bebauungsplan, weil alle das so wollten, bis hin zur Politik. Und dann kommen die Privaten und sagen, alles Mist, alles Quatsch. Wir brauchen Befreiung, wir brauchen die Änderung des Planungsrechts und, und. Also da finde ich auch, sollte man vielleicht auch auf der privaten Seite dann ein wenig daran arbeiten, dass so wirtschaftsbezogene und kaufmännische Gesichtspunkte auch sich nicht zu dolle reiben mit stadtplanerischen Notwendigkeiten oder auch gestalterischen Anforderungen. So, das sind mal so 7 Vorschläge, wie wir uns das vielleicht vorstellen könnten, schneller zu Potte zu kommen.
Also Herr Winters hat genau zugehört und auch einiges mitgeschrieben. Ja, vielen Dank, Herr Fiebig. Sie haben Ihr Zeitkonto dramatisch überschritten. Jetzt müssen Sie sich erstmal ein bisschen zurückhalten, das ist schon ganz klar. Also nochmal zu dem Thema Flächen. Wenn man die Diskussion, die auch in der Presse veröffentlicht wird, dann studiert, kommt man immer wieder auf diesen Punkt. Es werden keine Flächen oder zu langsam zur Verfügung gestellt. Und dieses Ziel, das jetzt ja auch vom Senat nochmal unterstrichen worden ist, Innenentwicklung statt Außenentwicklung, führt natürlich auch schon zu den von Ihnen angesprochenen Problemen, denn eine Nachverdichtung führt sofort zu Einsprüchen und Unruhe im Quartier und so weiter. Ganz so einfach ist es nicht. Man kann nicht nur gucken, wo sind noch freie Flächen in einem technischen Planungssinne und da baue ich einfach mal was hin. Das haben Sie ja eben auch deutlich gemacht. Aber gibt es nicht auch eine Möglichkeit, ich frage das mal in die Runde und auch Herrn Ibel, an der Grundstückspreisschraube etwas zu drehen. Ich zitiere mal, das stand hier in der Zeitung, Ihren Kollegen Wolf aus dem Vorstand, der hat gesagt, in Hamburg gibt es derzeit kein Grundstück mehr, wo frei finanzierter Wohnungsbau mit günstigen Kaltmieten für 8 € wirtschaftlich gebaut werden kann. Ist es ein Weg, ein denkbarer Weg an Herrn Ibel, aber auch an Herrn Winters, ist es völlig ausgeschlossen, dass die öffentliche Hand gezielt Grundstückskosten subventionieren?
Also wir haben den Versuch gemeinsam in den letzten Jahren gestartet über die Wohnungsbauoffensive, wo wir auch alle zusammen versucht haben, hier gesagt haben, das sind die Preise, die werden auch runtersubventioniert. Wir sehen natürlich aber schon erstens in der Frage der öffentlichen Vergaberecht, hier, das ist ein großes Problem, wo wir also ganz knapp immer nur dran vorbeischrauben. Aber es ist sicherlich ein Weg, wobei die Frage natürlich ist, nach welchen Kriterien ist das zu entscheiden. Und die Sicherheit der Kriterien, dass Sie da wirklich keine falsche Entscheidung treffen, dass wirklich auch derjenige, der das macht, auch genau das, warum er das Grundstück zugeschlagen hat, auch so umsetzt. Und das Ganze in einem vernünftigen Wettbewerbsverfahren ist sicherlich ein Weg, der gangbar ist, aber da bedarf es wirklich einer sehr, sehr engen Kooperation zwischen allen nicht Beteiligten. Ich glaube, wir haben da in der Vergangenheit einen guten Schritt gemacht und wir sind, glaube ich, auch dabei, die nächsten Schritte zu machen. Ich glaube, für die Wohnungsbauoffensive, das ist ein Hamburger Weg, der bisher erfolgreich war, nur er wird nicht das Allheilmittel sein. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wenn man das einfach mal als gegeben ansieht, ich sage mal, Wohnungsbau ist nur bei höheren Mieten rechenbar. Oder aber, wenn ich sage, ich brauche niedrigere Mieten, dann muss ich andere Wege außer nur der Grundstückssubventionierung finden, um die Rechenbarkeit und die Förderung von neuen Wohnraum zu gestalten. Und das ist die Herausforderung. Und das ist auch unsere. Da gibt es eben auch zum Beispiel dies, was ich vorhin gesagt habe, muss ich eben vielleicht auch mit den Normen runter. Das heißt ja nicht, dass ich architektonisch schlechter baue. Ich bin ja sogar der Meinung, dass wenn ich möglicherweise den Anspruch der Architektur erreiche, sogar wenn ich bin mir nicht sicher, dass die Energieeinsparung wirklich die schönste aller Architektur hervorbringt, sondern vielleicht ganz umgekehrt. Ich glaube nur, wir müssen eine Vielzahl von Maßnahmen machen und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Frage der Erstellung von Wohnraum viel zu wenig im Bewusstsein der Öffentlichkeit und im Bewusstsein der Politiker vorhanden ist. Das Problem dabei ist, dass ihr alle immer nur in Legislaturperioden denken. Ich weiß Sie nicht, aber alle anderen. Und das Problem ist natürlich, wie Sie brauchen aber mal, das greift alles viel langsamer. Sie brauchen eben mehr als 4 Jahre und Sie müssen sich überlegen, was ist in 3, 4, 5 Jahren. Und da, insofern, Herr Basse, bin ich auch nicht bei Ihnen mit der Wirtschaftskrise. Natürlich werden wir das jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahre haben. Aber wenn wir wissen, dass wir einen Vorlauf von 3 bis 4 Jahren haben, dann wollen wir doch hoffen, dass vielleicht die Welt auch wieder etwas anders aussieht. Und ich glaube, dass dann an der Grundtendenz von dem dargestellten Pestel-Gutachten nicht zu rütteln ist. Und ich denke, genauso wie wir bei der Frage des Klimaschutzes an unsere Kinder denken, sollten wir auch bei der Frage des Wohnraums, bei der Wohnraumgestaltung und auch der architektuellen Gestaltung des Wohnraums darüber nachdenken, wie sieht die Welt in 10 Jahren aus. Und ich weiß, Sie haben Ihre Bestände der neuen Heimat nicht erstellt. Aber dass wir dort möglicherweise nicht den Wohnraum haben, wo unsere Kinder gerne wohnen wollen, auch wenn das von der Saga hervorragend sanierte Bestände sind. Aber es gibt auch welche, die nicht ganz so schön sind. Darüber müssen wir uns im Klaren werden. Und da sind wir dann wieder bei der Ersatzbeschaffung. Und darum ist diese Aufgabe, wie schaffen wir mehr Baugenehmigungen, wie schaffen wir heute aktuelleren, besseren Wohnraum für die Bedürfnisse von heute. Das ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die mit den derzeitigen Mitteln nicht zu lösen ist.
Ja, aber jetzt müssen wir am Wintersgelegenheit gehen, dazu was zu sagen.
Ja, genau. Jetzt gibt es ja schon 2 Äußerungen von Herrn Ibel, zu denen ich ganz gerne Stellung nehmen will. Also das Letzte muss ich sagen, Herr Ibel, das verstehe ich gar nicht, dass Sie die Wahrnehmung haben, dass es keine Sensibilität für die Notwendigkeit von Wohnungsbau gäbe. Also wenn wir die nicht sowieso von Natur aus hätten und wenn das nicht auch im Koalitionsvertrag stünde, dann würde es ja auch schon zunehmend genügen, nur manchmal die Zeitung aufzuschlagen. Also ich glaube, das ist schlichtweg nicht wahr, dass jetzt alle immer nur noch an Klimaschutz denken und keiner denkt mehr an Wohnungen. Das, glaube ich, entspricht nicht der Wirklichkeit. Ich fange mal mit dem schwierigsten Thema ansonsten an, das ist das mit den Grundstückspreisen. Das ist ein schwieriges Thema und Grundstückspreise sind ein Problem für die Art differenzierter Neubautätigkeit, die wir uns wünschen. Wir haben in der Tat vor, zu einer stärker differenzierten Grundstückspreispolitik zu kommen. Das ist ja nicht etwas, was unsere Behörde in erster Linie verantwortet, aber mit anderen Behörden stehen wir ja darüber in Kontakt. Das kann nicht einfach sein, jetzt nicht nur aus formalrechtlichen Gründen, sondern weil es ja in der Tat um öffentliches Vermögen hier geht. Im Augenblick ist es noch nicht so ganz wieder in Mode, sich Gedanken über öffentliche Mittel, öffentliche Haushalte zu machen. Das wird aber ja sehr bald wieder anfangen. Dazu gehört natürlich auch, dass man Grundstücke, die einen Wert darstellen, nicht verschenkt. Trotzdem muss der Staat in der Lage sein, zu differenzieren und darauf einzugehen, dass unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Zielsetzungen, unterschiedliche Konzepte dann auch zu einer gewissen Preisdifferenzierung führen können müssen. So, damit wird man auch keineswegs jetzt Marktgesetze völlig außer Kraft setzen können. Grundstückspreise steigen nicht einfach so, sondern das ist ja eine Folge dieser Verknappung und der differenzierten Verknappung, also der Verknappung in Hamburg insgesamt, die gibt es auch und noch viel stärker gibt es eine Verknappung in bestimmten Gebieten und dort explodieren natürlich auch die Preise. Das ist dann auch so. Das mit dem Klimaschutz, erstmal mit dem Green Capital, das liegt mir nun sehr am Herzen. Also das habe ich immer schon betont, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Hamburg ist Green Capital 2011 und es ist jetzt nicht so, als würden, damit man diesem Anspruch gerecht wird, dann die Bäume gezählt und wer die meisten hat, hat gewonnen oder als wäre das jetzt ein Programm zur Renaturierung der Stadt. Es ist in der Tat eher das Gegenteil. Wir haben diese Auszeichnung bekommen, nicht weil Hamburg die meisten Quadratmeter Park hat oder so, sondern weil Hamburg im Gegensatz zu anderen Bewerbern eine echte Industriestadt ist, mit allen damit verbundenen Erscheinungen einer Industriestadt und trotzdem sich um eine nachhaltige Lebensweise bemüht. Also man muss dieses Green hier bitte schön weder im politischen noch im botanischen Sinn, sondern etwas weiter verstehen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir nicht nur sagen, Verdichtung, um die grüne Wiese zu schützen, die viel berühmte, die es ja vielleicht auch gar nicht mehr so gibt in der Form, sondern Verdichtung ist Bestandteil einer ökologischen städtischen Lebensweise. Man muss die Leute einigermaßen dicht zusammenbringen, damit sie nicht immer so weite Wege haben und auf diesen weiten Wegen die Umwelt belasten. Und wenn man dann bei dieser Verdichtung dahin kommt, dass irgendwo ein Baum im Weg steht, der jetzt vielleicht kein, ich habe mit Bäumen im Bezirk Nord auch schon früher immer viele Erfahrungen gemacht. Ich meine jetzt natürlich keinen denkmalgeschützten Baum, sondern mehr so einen normalen Baum. Dann kann man in die Lage kommen, dass man diesen normalen Baum dann auch wirklich fällen muss. Sonst wird das irgendwie alles nicht funktionieren. Und das ist mir irgendwie schon wichtig. Jetzt aber nochmal Klimaschutz. Also der Senat hat Klimaschutzziele formuliert. Die erscheinen uns nötig und geboten, wenn das irgendwie insgesamt funktionieren soll. Also so verstehen wir die Rolle Hamburgs in einem globalen Kontext, dass man da gewisse Ziele sich setzt. Wenn man das nun mal getan hat, man kann ja sagen, das war ein Fehler, diese Ziele zu setzen. Wenn man das aber getan hat und sich nicht lächerlich machen will, dann muss man auch auf dem Gebiet des Wohnungsbaus natürlich mit strengen Vorgaben arbeiten, sonst wären diese Ziele ja das Papier nicht wert. Das eine folgt aus dem anderen. Und dass man dann einen Konflikt haben kann mit den wohnungsbaupolitischen Zielen, das ist ganz klar, den müssen wir auch irgendwie austragen. Das versuchen wir aber auch, indem wir Förderungen anbieten, die kosten auch eine Menge Geld, die im Grundsatz so bemessen sein sollen und in der Regel auch so bemessen sind, dass sie diese Kostendifferenz dann auch ausgleichen. Wenn unsere Klimaschutzbemühungen einschließlich der Subventionierung, die wir machen, dazu führen, dass nichts mehr gebaut wird, dann hätten wir das Ziel nicht erreicht, nicht nur, weil wir eben unterschiedliche Ziele auf verschiedenen Politikfeldern hinkriegen müssen, sondern ein Neubau, der gar nicht entsteht, ist ja so gesehen auch nicht umweltfreundlich. Also da werden wir dann schon selber drauf achten müssen. Und ansonsten manches, gut, also man kann ja da durchaus skeptisch rangehen, aber so diese Geschichten, dass man in Passivhäusern eigentlich nicht menschenwürdig wohnen kann oder so, das, glaube ich, ist eigentlich obsolet. Also ich selber habe es noch nicht ausprobiert, muss ich zugeben, aber es gibt ja ein Senatsmitglied, das wohnt schon viel länger als 24 Stunden in einem Passivhaus, das ist die Wissenschaftssenatorin. Ich habe den Eindruck, der geht's noch ganz gut und wenn mal nicht, dann hat es bestimmt andere Gründe, als dass sie im Passivhaus wohnen.
Ja, vielen Dank. Nur eine kleine Anekdote. Ich hatte mich im Vorfeld bemüht, auch einen Vertreter der Liegenschaft hier an den Tisch zu bekommen. Es wäre vielleicht nicht ganz unwichtig gewesen. Das ist mir leider nicht gelungen. Der Partner hatte es rundheraus abgelehnt, mit einer aber sehr plausiblen Begründung. Er hat gesagt, ich werde hier bezahlt, um Geld in die Stadtkasse zu spülen. Das kann in einem Zielkonflikt mit der BSU sein, aber wir wollen diese Konflikte nicht in der Öffentlichkeit austragen. Deswegen ist die Liegenschaft hier nicht. Also da haben Sie noch was vor sich, Herr Winters, oder auch hinter sich. Okay, aber der Senat betont ja zu Recht das Ziel Innenentwicklung. Das heißt in anderen Worten eben Nachverdichtung. Wir sprachen schon darüber. Aber gleichwohl muss man ja statt entwicklungspolitisch mal vielleicht doch über größere Flächenstücke dann reden, die Potenziale dann bieten. Bestimmte Dinge schließen sich ja offenbar aus, oder ich habe noch keine Wünsche gehört, dass man jetzt größere Projekte wieder in aller Mühe ansiedeln möchte. Oder man will auch nicht sozusagen die freien Flächen in Mümmelmannsberg zubauen. Wären ja Flächen da wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist nicht oberste Priorität im Augenblick. Es gibt dieses große Projekt Sprung über die Elbe. Mir sind keine zahlenmäßigen auch nur Abschätzungen bekannt, wie viele Wohneinheiten denn in Wilhelmsburg maximal überhaupt in den nächsten 30 Jahren baubar wären, also rein technisch gesehen. Das wäre mal ganz interessant. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht ein bisschen von der Rhetorik übertrieben wird, was dort möglich ist. Dann haben wir Hafen City, den Ostbereich. Es wird jetzt auch in der Bürgerschaftsdrucksache als größte zusammenhängende Fläche von etwa um die 5.000 Wohneinheiten möglich dann so bezeichnet. Dann gibt es insgesamt die sogenannten Konversionsflächen, die mal kleiner und mal größer sind, aber es gibt ja relativ große. Denken wir mal an die Altona. Bahnfläche Altona, wollte ich gerade sagen. Vielleicht da auch eine Frage an alle, die damit jetzt unmittelbar befasst sind, vielleicht auch an Sie nochmal, Herr Winters, Sie müssen ja sowieso warten. Wie nah ist die Politik dran an solchen etwas größeren Flächenpotenzialen?
Also nah dran sind wir da schon, weil genauso sehen wir das ja. Das wollte ich auch gerne nochmal sagen. Also wenn man jetzt all diese grünen Befindlichkeiten und Bedenken sich mal kurz wegdenkt, dann glaube ich erstens, dass so die Alternativen zu dem, was wir tun, nämlich uns mit schwierigen Grundstücken in städtischen Lagen zu beschäftigen, gar nicht funktionieren würde, weil diese grünen Wiesen, die uns dann als grüne Wiesen mal egal wären, erstens, wir finden sie, glaube ich, zunehmend weniger. Und da, wo wir sie dann finden, da bin ich mir nicht ganz sicher, Herr Ibel, ob Sie sie wirklich haben wollen, weil Sie sie sicherlich weitaus weniger gut verkaufen können als eben die schwierigen Sachen. Deshalb sind Konversionsflächen außerordentlich wichtig, wenn es um so ein großes Ding geht wie die Bahnflächen in Altona. Das ist natürlich hochkomplex. Und wenn Sie jetzt mir Wetten anbieten, wann wird da die erste Wohnung bezogen, dann will ich da lieber drauf verzichten. Aber wir kommen auch mit dem Projekt voran. Und wenn wir den Eindruck haben, als ganz großer Gesamtzusammenhang geht es uns jetzt irgendwie nicht schnell genug, dann versuchen wir auch an den geeigneten Ecken dann schon mal anzufangen. Also wie gesagt, die Schwierigkeiten, die man da hat, die kann man ja nicht irgendwie wegdefinieren, aber wir verfolgen das mit Nachdruck und Hafen City, da ist ja nun auch in einer überschaubaren Zeit schon viel passiert und da wird auch weiter viel passieren. Das ist natürlich irgendwie ein Sonderfall, aber ein Sonderfall, der ja auch noch was bringen soll, in der Osthälfte dann nochmal mit ein bisschen einer anderen Akzentuierung als bisher, also dass wir da auch noch eine etwas größere Differenzierung erreichen, ein höherem Maß auch für normalere Leute, dass irgendwie eine Option dort werden kann und größenordnungsmäßig immer noch auch nur diese eine Hälfte durchaus bedeutend, auch im Gesamthamburger Maßstab.
Ja, an dieser Stelle möchte ich gerne die Diskussion aber auch öffnen für, soll ich sagen, Querworte hier am Tisch, aber auch für unser Publikum. Bitte. Herr Bieger.
Ich bin vor 4 Jahren aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Ich bin das für ein Typisch mal gemacht.
Und Sie noch heute.
Und habe in der letzten Zeit noch sehr intensiv an einigen Grundstücken gearbeitet, damit das in die Realisierung gehen konnte. Zum Beispiel an einer Fläche in der Martini-Straße. Da steht heute noch kein Haus. Wir hatten damals die Erschließungsfrage geklärt. Wir hatten schwierige Grundstücksfragen, weil eine Stiftung mit dabei ist. Und wir haben ein städtebauliches Funktionsschema gemacht, also gesagt, wie die Häuser stehen könnten. War alles vorbei. Ich hatte auch eine Baugenossenschaft, die gesagt hat, prima, machen wir. Und dann kam die Liegenschaft und hat gesagt, oh, die schon wieder, hier nicht. So, und dann gibt es noch den Höchstgeburtsanfall. Und dann verliert sich die Spur. Da passiert einfach nichts. Und wenn ich das jetzt zusammenrechne, hätte ich in diesen 4 Jahren, hätte natürlich der Grundstückserlös schon eine ordentliche Verzinsung gebracht und hätte mit Sicherheit kompensiert, was damals, wenn kein Höchstgeburtsverfahren verlangt worden wäre, dann vereinnahmt worden wäre. Wahrscheinlich wäre sogar eine bessere Architektur damit finanzierbar gewesen. Und heute stehen wir da und steht immer noch mehr Haus. Und das ist nicht die einzige Fläche, die so beurteilt werden muss. Und deshalb meine ich, man muss sich mal die Kommission für Bodenordnung mit ihrem Auftrag genauer angucken. Es ist ja der verlängerte Arm der Bürgerschaft. Bürgerschaft, Grundstücksausschuss, Kommission. Und da muss die politische Zielvorgabe, wie wollen wir denn etwas erreichen? Und was sind die Vorgaben? Das sollte man sich mal genauer angucken und nicht nur nach Höchstgeburtsverfahren damit auch stellenweise in der Stadt Unheil anrichten, weil dann Leute, die sehr viel Geld für ein Grundstück bezahlt haben, natürlich versuchen, ein Maximum auf dieser Fläche unterzubringen. Und das ist dann im Ergebnis auch noch ein Städtebaukriegskauf. Auch dafür gibt es wieder viele Beispiele. Also das wäre meine Empfehlung, diesen Pfad einmal genauer zu verfolgen.
Dazu Herr Basse, Herr Ibel und vielleicht Herr Winter auch nochmal.
Herr Bieger, da sind Sie natürlich bei unserem Lieblingsthema und ich würde sagen, wir werden Sie als Lobbyisten der Wohnungswirtschaft einspannen. Aber natürlich ist das einfach, es war eine Erfolgsstory der Stadt Hamburg für den Wohnungsbau unter Auflagen, den Preis zu fixieren und die Wohnungswirtschaft auch aufzufordern, sucht euch die Grundstücke und wir helfen euch am Ende zu diesem Preis, wenn ihr die Auflagen, die in Preis- und Belegungsrechten natürlich ausgedrückt waren, erfüllt. Wir helfen euch, die möglichst früh dann auch baureif zu kriegen und zu bebauen. und nicht zuletzt war der geförderte Wohnungsbau in Hamburg deshalb so erfolgreich, weil es diese Grenze von 430 D-Mark allerdings gab pro Quadratmeter. Und das heißt einfach im Klartext, jede Genossenschaft, jeder private Investor, auch die städtische Gesellschaft, die in diesem Segment gebaut hat und in diesem Segment ihre Zielgruppe gesucht hat, hatte eine Randbedingung, mit der sie sehr klar und sehr vorausschauend planen und kalkulieren konnte. Und danach ist relativ viel gebaut worden. Ich verstehe natürlich eine Liegenschaft, die heute auch nicht am Tisch sitzt, deshalb darf man auch nicht über sie herfallen, dass sie sagt, ich habe einen anderen Auftrag an dieser Stelle. Ich habe den Auftrag natürlich, den Haushalt zumindest flankierend mit zu sichern. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass wir die Grundstücke unter Wert in Tüdelchen weggeben. Aber was heißt das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt das, ich kriege möglicherweise den Wert für das Grundstück gar nicht, weil es gleich bebaut wird. Ihr Beispiel zeigt das ja an so einer Stelle. Es gibt auch andere Beispiele, wo die Stadt unter Begrifflichkeit Höchstpreisgebot am Ende gar nichts bewirkt hat oder nur verunglückte Investoren auch wieder gehabt hat, die zwar Verträge oder Verträge gemacht haben, aber am Ende ihre Verpflichtungen gar nicht erfüllen konnten. Auch das haben wir alles erlebt. Insofern glaube ich, wenn man wirklich noch mal pushen will, und natürlich tut das die Stadt auch mit den Wohnungsbauoffensiven, denn da sind auch Preisvergünstigungen mit drin, mit rein verhandelt gegen Auflagen, das muss man ja sagen. Aber wenn man noch etwas mehr machen will und man denkt dabei auch an geförderten Wohnungsbau, dann sollte man noch mal ein Agreement zwischen der Stadtentwicklungsbehörde und der Liegenschaft versuchen, wo der Wohnungspreis für dieses Segment eine fixierte Größe der Wohnungsbauförderung wieder wird. Dann besteht zumindest die Chance, an das wieder anzuknüpfen, was wir in der Vergangenheit hatten, vorausschauendes, frühzeitiges, beteiligtes Mitwirken der klassischen Investoren in dieser Stadt, die wirklich viel geschaffen haben, dann auch in relativ kurzer Zeit. Also das lohnt sich sicherlich nochmal, diesen Hinweis auch aufzunehmen und ihm auch nachzugehen.
Also ich kann mich da ein bisschen nur anschließen, aber eins zeigt es ja auch, wir haben die Prämissen, nach denen wo die Prioritäten der Politik lagen, haben sich eben in den letzten Jahren sehr stark verändert. Und es war eben einfach mal die Höchstpreisverfahren ging vor Schaffung von Wohnraum. Und wenn man das einfach mal feststellt, dass das die Liegenschaft als Ziel hatte, und das war nun mal so, dann muss man sich natürlich nicht wundern, dass dann der preisgünstige Wohnraum so nicht umgesetzt wird. Und da wiederum gab es natürlich erhebliche Diskrepanzen. Einerseits wollte man mit dem Verkauf von Grundstücken einen möglichst hohen Ertrag generieren und gleichzeitig stellte man Fördermittel zur Verfügung, die wiederum in der Form dann nicht abgerufen wurden. Und insofern denke ich mal, muss die Frage ganz klar auf dem Prüfstand, wie man das am besten macht. Und da geht es, ist einer der Wege, aber nicht das Allheilmittel, ist sicherlich die Subventionierung beziehungsweise die zur Verfügungstellung von preisgünstigen Grund und Boden zur Schaffung von einigermaßen bezahlbarem Wohnraum. Das ist sicherlich aber nur ein Weg, aber Sie haben völlig recht, ansonsten passiert da gar nichts mehr bei den Preisen. Und das wird auch in der Zukunft sich nicht ändern, wenn wir da nicht eine andere politische Vorgabe machen, Herr Dr. Winters. Ich weiß, dass Sie das auch befürworten, aber das ist ja auch mal ein ganz behördenübergreifendes Thema.
Ja, also ich will jetzt hier nicht mit dem Finger auf die Finanzbehörde zeigen. Wir arbeiten ja auch in dieser Koalition so vertrauensvoll zusammen, wie das auch unter Einparteienregierungen nicht immer zwischen Behörden der Fall gewesen ist. Ich glaube, die Diskussionen zum Wohnungsbauentwicklungsplan, die haben uns da sicherlich schon einen Schritt weitergebracht. Also sicher keine revolutionäre Veränderung in dieser Politik und die wäre vielleicht ja auch nicht richtig. Ich habe das eben schon gesagt. Nun, Marktsignale da völlig auszuschalten, ist wahrscheinlich auch verkehrt. Auch was die Grundstückspreise angeht, haben wir ja in Hamburg durchaus eine differenzierte Landschaft. Da kann man sagen, so billig genug, um richtig gut billig bauen zu können, ist es vielleicht praktisch nirgends mehr. Aber eine große Streuung und Spreizung haben wir da ja auch. Und ich glaube, indem der Senat jetzt diese Drucksache mal beschlossen hat, indem der Senat sich auch die Ziele, die wohnungspolitischen, nochmal vor Augen geführt und nochmal bekräftigt hat, ist die Tür auf, dass man von einem stereotypen Höchstpreisverfahren wegkommen können muss. Das wird sich dann einfach von Fall zu Fall erweisen, wo man sich streitet und wo man sich vielleicht gar nicht mehr streitet. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass solche abschreckenden Beispiele, wie sie hier vorgetragen worden sind, eigentlich mit dem, was wir jetzt mit diesem Entwicklungsplan
Plan angefangen haben, nicht mehr vereinbar sind. Und dass das dem Senat in seiner Gesamtheit auch bewusst ist, dass da Behörden unterschiedliche Aufgaben haben und unterschiedliche Akzente setzen. Das ist ja alles klar. Im Übrigen kann man ja auch nochmal auf die formale Seite verweisen. Wenn Grundstücke unter Verkehrswert abgegeben werden sollen, ist das haushaltsrechtlich einfach so auch gar nicht zulässig. Das ist eine Sache für die Bürgerschaft. Aber dann kann man das im Einzelfall, wenn man es für sinnvoll hält, ja auch in die Bürgerschaft bringen. Dann kann das da diskutiert werden. Dann steht man vor der Abwägung, will man hier im Grunde einen Vermögensnachteil für die Stadt realisieren. Wir haben ja gerade jetzt eine Vermögensrechnung der Stadt auch vorgelegt. Das gilt ja als ein Fortschritt, dass man sich schon darüber im Klaren ist, ein Grundstück zu Dumpingpreisen abzugeben, ist nichts anderes, als auf andere Art irgendwie ein paar Millionen Euro zu verausgaben. Das kann wie diese andere Art der Verausgabung sinnvoll sein oder auch nicht, und man muss es sich von Fall zu Fall überlegen. Aber dass wir da jetzt auf eine ständige Blockadehaltung weiterhin stoßen werden, die immer nur sagt, egal was es ist, egal wofür es gut ist, egal ob wir es überhaupt loswerden, wir wollen ja unseren Höchstpreis, das, glaube ich, muss man einfach nicht mehr befürchten.
Günter Wilkens?
Ja, ich habe zwei Themen, die möglicherweise im Zusammenhang stehen. Den einen hat Herr Hegel angesprochen, bezüglich der Modernisierung und Verwendung von vielen Wärmedämmstoffen außen an den Häusern mit dem Zweifel daran, ob das denn auf Dauer ist. Wir erleben ja zum Beispiel in Barmbek, was er auch Barmbek genannt, Modernisierung von Häusern oder energetischen Aspekten. Ich weiß in diesem Fall nicht, ob es irgendwie Förderung gegeben hat von Wohnungsbaugenossenschaften, die also durchaus in der Lage gewesen wären, sagen wir, Umschichtung zu machen, wie die Sager das bei guten Beispielen gemacht hat, in Lüttkamp oder Tritterhamfing oder auch immer, durch Abriss oder Formung oder so etwas, sondern eins zu eins das Ding neu zu dekorieren, geschmacklich schreiten, ob Wohnungen zusammengelegt sind, glaube ich nicht. Aufzüge sind, glaube ich auch nicht, nicht mehr Erdgeschosswohnungen, sind sozusagen mit einem Freisitz versehen worden, wie er sein könnte. Und statt strukturmäßig sind es in Bereiche, in vielen Bereichen in der Kernstadt, im U-Bahn-Ring, wo 50er Jahre stabilisiert wird, die, wie wir alle wissen, oft falsch zum Verkehrslärm stehen, von der Struktur materiell mangelhaft, von der Nutzung mangelhaft. Ob das richtige Stadtentwicklungspolitik ist, das zu fördern, oder ob man da mal umdenken muss, die sind ja alle auch immer nur viergeschossig, früher waren das alles sechsgeschossige Häuser, die stehen unmittelbar daneben. Und das angesichts der Tatsache, dass die Architekten ja vielfältig im Hamburger Umfeld tätig sind, ob das Beckershof in Hennstedt-Ulzburg oder das Gerstädter Dreieck in Norderstedt oder in Arnsburg tätig sind, wo sozusagen, ich sage jetzt mal, mangelnder, nicht Redekoordination von Landesplanung, sondern handelnder Koordination von Landesplanung der Stadt allmählich so der Atem abgeschnürt wird. Das heißt, diese Diskrepanz zwischen Unternutz der Stadt, wobei Herr Hof ja gerne mal immer den Begriff Dichtestress nutzt, den kann ich in vielen Bereichen noch nicht erkennen, von den vielen, ich habe das noch nicht gehört, da ist sozusagen ein Ungleichgewicht. Da würde ich gerne mal sozusagen die Runde hören, wie sie dazu steht, im Umgang mit dem einen und im Umgang mit dem anderen über die 20er Jahre der geschlossenen Siedlung oder halten sich andere Gespräche. Bezüglich der Verbesserung durch Wärmedämmung. Das steht auch
im anderen
Bereich. Andere Runde.
Tja, wer fühlt sich angesprochen?
Na, dass ich da Ihre Meinung bin, das wissen Sie ja. Also.
Nein. Ich glaube, das ist ja auch kein generalisierendes Meinungsbild, sondern das ist ja einfach ein weiterer Beitrag nochmal, wie man qualifizierte Stadtentwicklung betreiben kann. Da bin ich auch bei Ihnen, Herr Wilkens. Ich glaube, wir haben gute Beispiele, wenn man mal das Weltquartier in Wilhelmsburg nimmt. Das ist ein Klassiker dieser Art, von der Aufstellung falsch in den Baujahren festgemacht, die Sie benannt haben. Energetisch natürlich absolut suboptimal in der Modernisierung, auch nicht optimal auszurichten. Und dann sind Sie in der Grenzbetrachtung, was können Sie modernisieren, was müssen Sie abreißen und wie müssen Sie städtebaulich eigentlich neu ordnen. Und dann ist die Qualität dessen, was realisiert wird, auch ungleich besser als das, was da heute ist. Das gleiche Beispiel finden Sie in unserem Haus durchaus auch in der Rietsiedlung. Das ist ein eben solches Beispiel einer vollständigen Erneuerung einer Siedlung, die technisch, wirtschaftlich einfach ihr Leben ausgehaucht hat an so einer Stelle. Sie wissen aber auch, das ist in Hamburg auch nicht ganz einfach. Nicht? Selbst wenn Sie mal Bestände angucken, die in der Vergangenheit aus Notprogrammen heraus errichtet worden sind, wo Baugenehmigungen dieser Stadt gegeben worden sind, die nur 25 Jahre Bestand haben, danach sollte abgerissen werden und Sie fangen damit an. Und da kann Ihnen jede Genossenschaft, jeder private Eigentümer und auch wir ganze Geschichten erzählen, aber damit können Sie besser beim Glas Rotwein zusammenstehen, was Sie dann erleben. Ja, wir sind eben nicht auf der grünen Wiese, sondern immer mitten im Leben und da gibt es auch die Menschen, die ihrem Bestand, so wie er ist, unheimlich nahestehen und sehr wohl an so einer Stelle dann Widerstand bringen. Und dann ist man natürlich immer in der Abwägung, wie man damit umgeht. Ich darf auch sagen, die untergenutzte Stadt, die haben wir. Wir haben an unheimlich vielen Stellen in dieser Stadt natürlich Optimierungspotenziale, aber auch immer sind wir wieder in Konfliktsituationen gestellt, die ich gut nachvollziehen kann an solchen Stellen. Wir haben unseren Bestand, darf ich Ihnen sagen, mindestens dreimal durchgekämmt im Hinblick auf Nachverdichtungsmöglichkeiten, im Hinblick auf Aufstockung und im Hinblick auf Optimierung und Arrondierung. Und am Ende kommen Sie immer in eine Situation, dass Sie es sehr stark abwägen müssen mit den Konflikten, die Sie auch in der Nachbarschaft mit den dort lebenden Bewohnern auskömmlich gestalten müssen. Und da einfach drüber wegzurudern, das geht nicht, sonst stehen Sie am Pranger. Und im Übrigen eine Presse, die heute fordert, warum baut ihr nicht? Das ist die gleiche Presse, die sagt, also was die da machen, das geht ja auf keine Kuhhaut, weil da gibt es ja keinen Ehrbegriff in dem Sinne, sondern da ist man getriebener seiner eigenen Aktivität und da darf man sich eben nicht treiben lassen. Also dann bin ich ganz nah bei Herrn Fiebig, wenn man diese Wege geht, und man muss sie gehen, man geht sie auch zurecht, dann muss man sie aber auch in der zeitlichen Erwartung gehen, dass wir über 5, 6, 7, 8 Jahre mit Beteiligungsverfahren, mit allem drum und dran und dann auch zurecht in so einer Großstadtregion sprechen und langsamer wachsen möglicherweise. Das ist natürlich die Konsequenz. Ich darf aber auch nochmal sagen, wir sollten nicht alle zu despektierlich von den 50er, 60er Jahre Bauten sprechen. Es sind unsere preiswerten Wohnungen in dieser Stadt. Es sind auch ein Stück soziale Reserve. Ich kann das besser hinstellen, aber morgen kann leider derjenige, der heute drin wohnt, nicht mehr wohnen. Dann habe ich zwar etwas qualitativ wunderbar verbessert, aber leider nicht mehr für ihn. Und ich muss diese Ausgewogenheit in dieser Stadt, die muss ich hinkriegen, sonst franzt sie aus in ihren Rändern, sonst kommt es zu Segregationseffekten, die auch keiner will. Und das ist die Gesamtverantwortung. In dieser Gesamtverantwortung ist der Anspruch immer wieder neu, Zielkonflikte lösen, Balance halten, Ausgleiche finden und daran kommt man nicht vorbei und dann reden wir über längere Zeiträume.
Ja, toll. Also wir sind ja bei dem Thema Abriss und Neubau ganz in der Nähe von Herrn Hübel, aber ich höre, Herr Winters muss uns leider jetzt verlassen und ich gebe Ihnen einfach nochmal die Gelegenheit zu einem abschließenden Wort aus Ihrer Sicht.
Das geht jetzt, glaube ich, schnell, weil dem, was Herr Bastel zuletzt gesagt hat, kann ich mich in allen Punkten anschließen. Das fand ich irgendwie sehr schön beschrieben. Wichtig ist, dass man permanent mit wirklichen Konflikten zu tun hat. Das hat man, also was passiert, wenn Sie Wohnungen sanieren, das kann man auch in der Morgenpost lesen und dass diejenigen, die kritisieren, nicht die Verantwortung haben, dass ihre Kritik in sich konsistent ist, das ist absolut wahr. Mir fällt dazu irgendwie eine führende Oppositionspartei ein, die einerseits Exponenten hat, die uns permanent vorwerfen, die Wohnungsbautätigkeit ist viel zu gering, ihr müsst da mal was tun. Und die aber gleichzeitig uns erklären, was in bestimmten Hamburger Gegenden, die von einer Art von ländlichem Charakter geprägt sind, der eben darin sich ausdrückt, dass jedes Haus da so steht, als läge es im Wald, was man da alles nicht tun darf, nämlich alles. Also tun darf man nichts. Ja? Und so gilt es da immer, den richtigen Mittelweg zu finden. Zu den Siedlungen wollte ich noch sagen, wir haben ja, das steht auch in dieser dicken Drucksache drin, durchaus auch die Absicht, in diesen Nachkriegssiedlungen Verdichtungspotenziale aufzuspüren. Das ist sicher auch vielfach im Einzelfall nicht einfach, aber ich glaube, Herr Basse, da würden Sie mir recht geben, stellenweise auch möglich. Man kann sicher auch hier und da mal wieder über Aufstockungen nachdenken, man kann über über Querbauten bei diesen gartenstädtischen Anlagen nachdenken. Also da vermuten wir durchaus irgendwie auch noch, wenn man da kreativ rangeht, wenn man Konflikte, die man auch da haben wird, nicht scheut, durchaus noch Potenziale, weil in der Tat, wie gesagt, nicht deswegen sind wir von der EU ausgesucht, aber Hamburg ist ja noch eine relativ grüne Stadt in vielen Bereichen. Und wenn man das statistisch aufs Ganze ansieht, dann sind die Potenziale, die an Verdichtung noch da sind, wirklich sehr groß. Ja, man darf sich von diesen Statistiken niemals blenden lassen und andererseits sollte man sie im Hinterkopf behalten. Es tut mir leid, dass ich jetzt in der Tat hier den Raum verlassen muss. Ich hatte irgendwie keine richtigen Angaben über den Zeitrahmen für diese Veranstaltung. Ich biete Ihnen gerne an, ohne ihn natürlich vorher fragen zu können, dass Herr Kock, der mich hier auf diese Veranstaltung vorbereitet hat und der das so gut kann wie ich, mich für den Rest der Zeit hier noch vertritt. Jetzt guckt er ein
Kommen
bisschen
konsterniert. Kommen Sie gerne hier rauf, ja, ein Platz wird frei. Ja, Herr Windes, also wir bedanken uns, aber das Thema ist so spannend, wir reden einfach noch ein bisschen weiter, wenn Sie erlauben.
Tja, das ist dann so.
Danke Ihnen. Aber Herr Hübel, wir waren ja wirklich schon ganz in der Nähe Ihres Vorschlages, aber wir haben ja auch schon die entsprechenden Differenzierungen jetzt mitbekommen. Abriss und Neubau darf ja nicht nur unter technisch-ökonomischen Aspekten betrachtet werden. Wollen Sie dazu nochmal?
Ja, ich will vielleicht...
Wiedersehen.
Will vielleicht 3-4 grundsätzliche Fragen noch sagen. Erstmal gratuliere ich erst zu dieser Diskussion. Ich habe... Die Diskussion führt sich hier in Hamburg sehr viel vernünftiger, abgewogener als in anderen Städten, wo es nicht um die Frage des Zubaus, wie viel brauchen wir noch, geht, sondern um die Frage geht, wie viel haben wir zu viel. Also da ist Hamburg in einer glücklichen Lage und alle Beteiligten wirklich sehr realistisch und vernünftig in der Diskussion. Das muss ich wirklich für die Zuhörer hier mal sagen. Ich habe da schon ganz anderes erlebt. In Hamburg wird auf etliche Jahre die Vermietbarkeit auch von, jetzt nehmen nicht bösartig gemeint, von schwächeren Beständen, sehr gut bleiben. Das ist so. Und das ist auch gut so, weil wirklich ja auch daran soziale Probleme hängen. Dennoch ist natürlich auf die mittlere und die längere Sicht das Qualitätsproblem ein ganz wichtiges und sollte nicht aus den Augen verloren werden. Wir werden in Hamburg, und das ist ganz sicher, überproportionale Preissteigerungen in den nächsten Jahren haben. Führt gar keinen Weg dran vorbei. Ist so. Ja, wird passieren. Und es muss natürlich darauf geachtet werden. Und deswegen ist die Politik immer gefordert. Und ich habe jetzt keinen konkreten Vorschlag, weil ich nicht im Detail so drinstecke. Es muss natürlich darauf geachtet werden, dass es bezahlbaren Mietraum für einen Teil der Bevölkerung gibt, den wir brauchen. Also einfachere Beschäftigungen, mittlerer Dienst oder so etwas, die, ob das nun Kindergärtnerinnen, Polizisten oder auch Mitarbeiter bei Unternehmen sind, die eben nicht in der oberen Einkommenskategorie sind, darauf ist zu achten. Und da ist die Flächenpolitik ein ganz wichtiger Punkt, wie auch immer ausgestaltet mit allen Schwierigkeiten, daran ist sicherlich anzusetzen. Letzter Punkt, 2 Bemerkungen, stimme sofort zu, ich habe hier von Hamburg insgesamt gesprochen, auf Bezirksebene muss das differenziert werden. Das ist auch sehr deutlich geworden, will ich noch mal betonen. Letzter Punkt, den ich noch sprechen möchte, wäre, was hier notwendigerweise, weil es immer um Hamburg ging, nicht angesprochen wurde, die Rolle des Bundes mit seiner Steuerpolitik. Da haben wir einen ganz wichtigen Aspekt. Wir sehen ja, dass die Zyklen kürzer geworden sind, dass die Anforderungen größer geworden sind. Also ganz simple Geschichte, die Abschreibungsbedingungen, wie sie gegenwärtig herrschen, sind nicht marktkonform. Ja, können wir uns gar nicht erlauben auf die Dauer. Also es wäre sehr vernünftig, eine Abschreibungsperiode für ein Gebäude heute unter den gegebenen Bedingungen irgendwo zwischen 25 und 30 Jahren, aber nicht mit der Staffelung, die wir heute haben. Das ist unrealistisch. Bloß das ist eine Forderung, die natürlich jetzt abstrakt im Raum steht, weil vom Bund keiner da ist.
Man kann es ja weitertragen. Andreas Pfaff.
Gottes Willen gibt immer Schwierigkeiten. kriegen wir sofort Theater oder so. Wir haben als Architekten Schiffsfilmrad in Alsterdorf an der Wilder Straße 280 Kleinwohnungen abgerissen im Zeitraum von 6 Jahren und durch 220 Wohnungen ersetzt. Wohnflächenzuwachs plus 50%. Der Name sagt Ihnen nichts, weil es nicht einmal in der Zeitung steht. Das heißt, es ist ganz entscheidend sozusagen, wie die Bauherren und vielleicht auch die Architekten ein bisschen sozusagen mit der Bewohnerschaft bei solchen Sachen umgeht. Und wenn das vernünftig passiert, geht das nicht. Ich will in dem Zusammenhang noch etwas ganz anderes hinweisen. Diese hier so inzwischen respektierlich genannten Latte Macchiato-Schuppen. Ob das nun St. Georg ist, Ottensen, Schanzenviertel, sind alles Quartiere, die vor 20 oder 30 Jahren als Sanierungsgebiete festgesetzt worden sind. In diesen Quartieren, die zum Teil eine Ausgangsdichte städtebaulich von 2,0 und 2,5 haben, ist Neubau durchgeführt worden. Denken Sie an das Laue Gelände, denken Sie an die Neubauten in Ottensen. Und hat es nie Theater gegeben. Da ist Theater gegeben wegen Abrisse und andere Dinge. Aber da hat nie jemand gesagt, um Gottes Willen, das ist hier so dicht, nun baut doch nicht mehr. Im Gegenteil. Die Neubauten sind dann immer begrüßt worden. Und warum ist das so gewesen? Ganz einfach. Weil dort der Neubau von vornherein Teil eines integrierten Quartiersentwicklungskonzepts gewesen ist, was von einer prozessbegleitenden Bürgerbeteiligung begleitet worden ist. Und weil auch die Leute, die dort wohnen, gesehen haben, trotz der Neubauten haben wir was davon, weil in dem Zusammenhang die Umfeldverbesserung gemacht worden ist, weil die soziale Infrastruktur verbessert worden ist, weil Verkehrsprobleme gemacht wurden und vieles andere mehr. Und in dem Zusammenhang natürlich Wasser auf unsere Mühlen. In diesen Quartieren wird eben zunächst mal nicht mit Bebauungsplänen gearbeitet, die baukörperweise alles festlegen, sondern mit Rahmenplänen. Wir sind die ersten 5 Jahre flexibel. Und sowohl die Bürgerbeteiligung als auch die Bauherren, die dort bauen wollen, in der städtebaulich äußerst schwierigen Situation, wenn Sie an die Altbauquartiere denken, besteht die Möglichkeit, sozusagen einen vernünftigen Dialog zu führen und mit auf Basis einer flexiblen Planung sowas zu entwickeln. So, jetzt versuchen Sie vorzustellen, die 50-Jahre-Quartiere. Die haben eine städtebauliche Dichte, die etwa nur ein Drittel von dem betrifft, die Altbauquartiere, die so rasend beliebt sind, haben. Und dort kann man sich das plötzlich vorstellen, dann kriegen wir diesen Theater. Natürlich, wenn Sie in so ein Quartier gehen und sagen, die Hamburger Bauordnung erlaubt jetzt hier 0,4 Abstand, jetzt zwischen die Zeiten nur noch einen dazwischen, kriegen Sie natürlich Theater. Wenn Sie für ein Quartier ein vernünftiges Erneuerungskonzept kriegen und die Leute vernünftig beteiligen, kriegen Sie das unter Umständen nicht in dem Maße. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Insofern, ich bedauere das sehr, oder das ist sozusagen die Entwicklung der letzten Jahre gewesen, dass die Stadterneuerungsverfahren und Programme sich in den letzten Jahren völlig vom Stehwort. Die soziale Stadterneuerung und die aktive Stadterneuerung sind fast nur noch soziale Programme. Wohnumfeldverbesserung ein bisschen nach der sozialen Infrastruktur. Wir haben ja gearbeitet in Neuwiedental. In Neuwiedental gibt es nicht einen Plan. Brauchen wir auch nicht. Gab es aber auch nicht. Und da inzwischen muss man sozusagen wieder ein Stück weit zurück zu der städtebaulichen Erneuerung. Wenn ich um die hochverdichteten 70er-Quartiere gehe, da gibt es nicht viel zu bauen, da gibt es ein bisschen was nach, wieder aufzustocken. Sondern wenn man eben in die 50er-Quartiere geht und wenn man hausweise und unter Energiegesichtspunkten eben nach ganz anderen Kriterien entscheiden muss, dieses Ding wird nicht mehr eingepackt, das wird abgerissen und es wird stattdessen dichter und trotzdem städtebaulich besser aufgebaut. Und da denke ich, muss man wieder in die Stadterneuerungsverfahren rein und in intensive Teilungsverfahren, in integrierte Quartiersentwicklungskonzepte. Wenn Sie nur einen Zeilenbau oder sagen, so, wo passt noch was rein und versuchen das durchzusetzen, kriegen Sie natürlich mal wieder.
Ja, vielen Dank. Bitte. Oh ja, natürlich, passen Sie sofort.
Also ich glaube, Sie sprechen ja, Herr Fahrt, durchaus auf einen Erfahrungshorizont an, in dem wir sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Also einerseits geht es mal schief, gibt aber auch wirklich Beteiligungsverfahren, wo man sagen muss, das ist erfolgreich abgewickelt worden. Ich finde, die Stadtteile, die Sie ansprechen, die wollte ich, als ich Latte Macchiato-Stadtteile gesagt habe, auch nicht despektierlich behandeln. Wollte einfach nur einen Blick darauf werfen, dass sich da doch schon eine bestimmte Szene inzwischen stark fokussiert hat mit all den Themen, die da, dazu auch diskutiert worden sind. Wir haben uns aber gerade in diesen Stadtteilen auch in Bezug auf den Wohnungsbau ganz pointiert festgesetzt. Also ich darf einfach die Beispiele nennen, die Sie auch aus der Presse gar nicht so kennen, aber die wir sehr wohl gemacht haben. Also als die Demonstrationen vor der Roten Flora am Schulterblatt liefen, haben wir die Grundstücke ringsherum alle aufgekauft und in der Juliusstraße öffentlich geförderten Wohnungsbau gemacht, auch zur Befriedung des Geländes. Hat übrigens geklappt. Als die Autoreifen an der Hafenstraße brannten, haben wir gedacht, das ist am günstigsten, man kauft die Grundstücke, haben ja alle Elbblick und keiner wollte sie haben. Haben wir auch gemacht, im Übrigen alle bebaut heute, darum hat die Saga auch relativ viel Elbblickwohnungen an so einer Stelle. Und lange vor dem Brauquartier, nämlich als die Politik verkündete, wir schließen das Hafenkrankenhaus, haben aber noch keine richtige Vorstellung über die Nachnutzung, haben wir das Nachbargelände aufgekauft und das, die Senioreneinrichtung dort untergebracht. Insofern liegen die Chancen und Risiken von Quartiersentwicklung auch im Konflikt ganz nah beieinander. Und ich glaube, darauf muss man in so einer Großstadtregion wirklich achten. Insofern bin ich bei Ihnen. Die Tatsache, dass man sich in Konflikt begibt, die führt nicht gleich automatisch dazu, dass man das Risiko nicht eingeht. Aber die öffentliche Begleitung kann Ihnen schon manchmal aus dem Ruder laufen, ohne dass Sie etwas dazu beigetragen haben.
Liebe. Ich denke aber auch natürlich die Freiheit, vor Ort etwas Sinnvolles zu verdichten, ohne dabei die Bebaubarkeit zu überziehen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wo sich, das ist eine Kunst, wo auch vor allem die Kunst zwischen den Bezirken und der Stadtentwicklungsbehörde gefordert ist. Und da wissen wir alle, dass mal diese Kunst gelingt mal mehr und auch leider häufiger mal weniger. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wer schreibt wie viel vor? Und kann ich nur sagen, es ist natürlich nicht hilfreich, wenn allzu viel vorgeschrieben wird, weil natürlich die Abstimmung vor Ort, wie gehen wir damit um? Ich kann Ihnen nur sagen, ich kenne keinen Entwickler, der daran interessiert ist, möglichst das Grundstück so dicht zu knallen, dass man eigentlich keine Lebensqualität mehr hat, weil es wirkt sich sofort auf den Preis auf. Das gilt für alles. Und irgendjemand hat vorhin die Sichtbarkeit der Kirchtürme genannt. Ich bin ein großer Verfechter für die Erhaltung der Sichtbarkeit der Katharinenkirchtürme, die gerade mit der Schulbebauung versucht wird, kaputt zu machen. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass man nicht trotzdem dort eine vernünftige Quartiersentwicklung hinkriegen muss. Nur, wir müssen uns einfach davor hüten, dass man von oben herab sagt, das geht da alles rein und das muss so und so viel bringen und das muss auch der Entwickler dann zahlen. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn dann natürlich die ganz großen Türme da erstellt werden, sondern man muss sich vor Ort überlegen, was geht da hin und was kann man auch wirklich gemeinsam schaffen und dabei die Katharinenkirchtürme weiter sichtbar lassen. Und wenn man das erreicht, dann hat man, glaube ich, auch ein Ergebnis, wo man auch jemanden hat, der sehr schnell baut und das Ganze auch zu verträglichen Preisen hinkriegt. Und da kann ich nur dafür plädieren, dass wir vor allem in Hamburg es noch besser hinkriegen, zwischen Bezirken und Senat hier eine einheitliche, gemeinschaftliche Entwicklung hinzukriegen. Ich glaube, ich weiß, es gibt die Bemühungen auf beiden Seiten, aber in der Praxis funktioniert das ganz häufig nicht. Ja, dann fragen wir doch die
BSU. Also im Moment wird ja die Drucksache integrierte Stadtteilentwicklung vorbereitet, übrigens in Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachbehörden der Bezirksebene und der Fachbehördenebene. Ich denke, ein wesentliches Merkmal der Stadterneuerung, Herr Dr. Fahrt hat es ja eben auch, wie ich finde, völlig zu Recht angesprochen, ist neben der städtebaulichen Qualifizierung überhaupt die Qualifizierung von vielen, vielen Gebieten in Hamburg. Wenn wir eben über die westliche innere Stadt gesprochen haben oder auch über St. Georg und erkannt haben, dass heute diese Gebiete sich einer hohen Nachfrage erfreuen, so kann man sagen, dass es das Ziel der Stadterneuerung ist, in dieselbe Richtung andere Quartiere sozusagen zu verhelfen und ihnen auch zu einer solchen Qualifizierung zu geben. Sinn und Zweck der Sache ist es ja, dass wir in Gesamt-Hamburg Investitionsbedingungen vorfinden, die Investoren anziehen und nicht abschrecken. Das gilt auch für Neuwiedental, was Modernisierungsbestände hat. Das gilt insbesondere für sehr viele Quartiere, in denen rein zufällig die Saga ganz hohe Bestände hat. Und es geht um die Qualifizierung dieser Quartiere, sie fit zu machen für Leben, für Investitionen, und zwar sowohl Neubau als auch Modernisierung. Und es mag sein, Herr Dr. Fort, dass dazu sozusagen der städtebauliche Moment nicht vernachlässigt werden darf. Ich nehme das Stichwort einfach mal auf. Also ist Stadterneuerung aus meiner Sicht ein Vehikel, um Investitionsbedingungen in Hamburg zu verbessern. Wir sind aber weit davon entfernt, in den Stadterneuerungsgebieten sozusagen von oben herab festzulegen, wie viel Neubau nun irgendwie noch reingequetscht werden darf. Also das ist eine Vorstellung, die fernab sozusagen aller Senatsplanung ist. Ganz im Gegenteil, es soll ja eine gedeihliche, behutsame, nachhaltige Quartiersentwicklung ermöglicht werden, die allerdings dann vielleicht doch auch mit der Fragestellung verbunden werden darf, wie viel Neubau den Gebietszielen dienlich sein kann. Diese Frage muss erlaubt sein, aber so in der Form etwas verhalten gestellt. Zwei Sätze noch von mir, was Investitionsbedingungen im Übrigen betrifft. Wir bieten, das wollte ich zumindest einmal heute erwähnt haben, für Quartiere mit Entwicklungsbedarf eine Sonderförderung an, die über 30 Jahre geht. Für die Investoren unter uns, die etwas skeptisch sind, was sozusagen die Nachfragesituation in einigen Quartieren in Hamburg betrifft, die können sich also vertrauensvoll an die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt wenden und eine 30-jährige Sicherheit sich sozusagen über die Wohnungsbauförderung zu organisieren, die Ihnen einen verlässlichen Mietpreis mit einer geringen Steigerung nur verhilft. Diese Förderung ist insbesondere für Gebiete austariert, die bis zu einem Kaufpreis von ungefähr 350 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gehen, also für die Gebiete, über die wir reden, vielleicht interessant. Im Übrigen ist es so, dass die Wohnungsbauförderung unabhängig von diesem Fördersegment ungefähr einen Grundstückspreis von 550, 580 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche erreicht. Vorhin ist so ein bisschen bedauert worden, dass wir in Hamburg weg sind vom Festpreis, vom Grundstücksfestpreis, etwa im Genossenschaftsmodell. Aber wir haben ja in der Förderung reagiert und wir erreichen, glaube ich, einen Großteil der Stadt, so wie sie sich jetzt darstellt, mit unserer Förderung. Die kann auch in Anspruch genommen und wird auch lebhaft wieder in Anspruch genommen. Das finde ich sehr gut. Letzter Satz dazu, auch diejenigen, die nicht gefördert bauen wollen, sage ich ja insbesondere in Richtung des Bundesfreier Wohnungsunternehmen, finden ja in Hamburg ein Mietpreisniveau vor, eine nachhaltige Nachfrage, die sozusagen den Gedanken an Investitionen erlaubt. Ich habe mir eben den Mietenspiegel nochmal angeguckt, der bis 2006 ja nur geht. Und die ortsübliche Vergleichsmiete, da sind ja auch Bestandsmieten drin, geht da auch in normalen Wohnlagen durchweg in Richtung 8 Euro, teilweise sogar drüber. Das darf man gar nicht so laut sagen. In 2009 kommt der nächste Mietenspiegel raus und ich rechne eigentlich nicht damit, dass Preissenkungen in dem Segment zu beobachten sein werden. Also, Sie haben vorhin von 11 Euro gesprochen. Selbst wenn man sozusagen dermaßen hohe Anforderungen geht, kann man in Hamburg ein Mietpreisniveau in vielen, vielen Quartieren erreichen, die sozusagen betriebswirtschaftlich auskömmlich ist. Insofern bin ich nicht ganz so pessimistisch, wie das manchmal anklagt, was sozusagen die Rahmenbedingungen für Investitionen in Wohnungsneubau in Hamburg betrifft, sondern ich rate da so ein bisschen mehr Zugewandtheit, wenn ich das darf.
Okay. Ich finde nur die Reihenfolge. Sie hatten sich gemeldet oder geht das auf über ein ganz anderes Thema?
Eine Frage an den Ebel und an Herrn Wasser. Zwei verschiedene Fragen. Und zwar, Ebel, sind Sie der Meinung, dass die Energiesparziele, Klimaschutzziele der Bundesregierung zu hoch angesetzt sind, denn wenn die eingehalten werden sollten oder ungefähr überhaupt erreicht werden sollten, müssten wir ab sofort im Neubau der Modernisierung nur noch Passivhaus bauen. Sonst gibt es keine Chance, dass wir auch modernisieren. Und ich denke daran, im Herbst auf dem IBA-Forum waren es vielleicht da. Da war ein freies Wohnungsunternehmen, der Chef aus Frankfurt, der 50.000 Wohnungen hat und der Passivhauswohnungen, einen großen Stil baut und die gehen ihm weg wie warme Semmel. Und er hat sogar Modernisierung im Passivhausstil gemacht und der hat überhaupt keine Probleme damit, dass es veröffentlicht wird in der Presse, darüber berichtet wird. Er braucht keine Anzeigen zu schalten, nichts. Vor Baubeginn sind die Dinger schon vermietet. Herr Wasser, sind Sie der Meinung, dass die öffentliche Förderung ausreichend ist, um die ärmeren Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße mit günstigen Sozialwohnraum zu versorgen?
Also vielleicht zur Energiesparverordnung. Ich bin der Meinung, dass die Anforderungen der Bundesregierung an die Energiesparverordnung, würde man sagen, zwar hoch sind, aber gerade noch erfüllbar. Aber das, was wir jetzt in Hamburg machen, damit wollen wir ja die Bundesanforderungen noch mal weiter toppen. Und darüber sollten wir uns darüber sehr im Klaren sein, wenn wir das wirklich machen, dann wird es ganz schwierig. Und ich glaube, das Problem ist natürlich beim Passivhaus. Das ist das ideale Haus für die grüne Wiese. Da können Sie all diese Normen können Sie perfekt im Neubaubereich mitten auf der grünen Wiese mit Sonnenkollektoren auf dem Dach und weiß der Himmel welchen Schickimicki realisieren. Aber wenn Sie ein Haus, wenn Sie heute in eine Bestandsverdichtung gehen, wenn Sie heute Baulücken schließen, irgendwo im Schatten von irgendwelchen anderen Häusern und so weiter und so fort, dann können Sie eben diese Normen nur ganz schwer erfüllen. Und gerade in der Sanierung wird es noch schwieriger. Und ich glaube, wir haben einfach hier, das habe ich von Anfang an gesagt, diesen riesen Konflikt zwischen Energiesparen und Schaffung von Wohnraum. Selbst Herr Dr. Winters hat das ja auch klar als auch schon erkannten Konflikt haben. Und ich glaube nur, wir sollten uns diesem Konflikt bewusst sein und wir sollten ganz klar sagen, wenn wir Wohnraum schaffen, dann müssen wir nicht immer, natürlich verstehe ich, dass es eine politische Meinung gibt, die sagt, Energie sparen über alles. Ich sage aber, ich finde, es gibt etwas wichtigere Dinge in einer Zeit, wo die Chinesen in größeren Mengen die Welt verpesten. Wenn man versucht, hier wirklich moderat ranzugehen, dann werden wir die Ziele genauso erreichen, weil wir möglicherweise dann mehr Dinge, Objekte angehen und auch mehr erreichen. Wir müssen nicht immer den absoluten 1A-Superstandard schaffen, den nachher doch keiner realisiert. Das ist wie mit dem höchsten Preis für das Grundstück. So ist es auch mit dem höchsten Standard für das Energiesparhaus. Insofern, ja, Bundesregierung, Forderung, ja. Was wir in Hamburg machen, ist eindeutig übertrieben. Herr Pass.
Also die öffentliche Förderung in Bezug auf Hamburg muss man dann schon an der Stelle, darf man sie mal lobend erwähnen, weil ich glaube, Hamburg hat sowohl in der Bestandsförderung als auch in der Neubauförderung ausgezeichnete Programme. Die sind auch in der Regel, darf man auch so sagen, mit der Wohnungswirtschaft durchaus erarbeitet worden. Es gibt einen engen fachlichen Dialog, der permanenten Feedback auch beinhaltet, welche Programme ankommen, wo man nachsteuert. Die sind natürlich nicht beliebig vermehrbar, was Hamburg nicht schaffen kann. Das ist einfach physisch und auch finanziell nicht möglich. Sie kann über Neubau, kann diese Stadt in keinster Weise entfallende Bindungen im Bestand ausgleichen. Das ist einfach nicht mehr möglich. Da darf man den Markt aber auch nicht unterschätzen. Der Markt in Hamburg ist sehr stark auch mitbestimmt, nicht durch die Sage alleine, sondern durch 230.000 Wohnungen von den Genossenschaften. Ich darf Ihnen auch sagen, Hamburg ist eine Mieterstadt, in der es auch sehr viele Privatvermögen gibt, die sehr sozialverantwortlich investiert sind in dieser Stadt und durchaus Wohnraum zu angemessenen Preisen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das zusammengenommen mit einer nie ausgesetzten öffentlichen Förderung, egal bei welcher politischen Couleur man jeweils nachschaut, das zusammengenommen ist ein Erklärungsmodell, warum Hamburg heute auch eine Zuzugsstadt ist, eine wachsende Stadt, weil es auch diese Einengung auch bei Arbeitsplätzen für weniger Verdienende auch Wohnraum sich wirklich verschaffen zu können, ganz anders als in Stuttgart oder in Frankfurt oder auch in München, hier immer noch hat. Und das ist eine der Wachstumsreserven dieser Stadt und das wird auch aus meiner Sicht deutlich noch eine ganze Weile so bleiben, auch wenn es temporär hier mal zu Einengungen kommt, von denen ich glaube, die werden sich auch wieder etwas entspannt darstellen in 2 Jahren, weil wir in 2 Jahren dann doch noch mal eine etwas andere Welt haben werden als heute.
So, Herr Fiebig, jetzt haben wir Sie lange warten lassen. Entschuldigung.
Macht nichts. Kann ich gleich noch was zu dem Thema davor sagen. Herr Ibel, in all den Fällen, wo ehrenamtliche Gremien, sei es Stadtentwicklungsausschuss, wie der bei uns heißt, der Planungsausschuss oder auch der Bauausschuss, ihren Einfluss geltend machen können, werden höchste klimatologische und Schutzforderungen gestellt. Das muss ich Ihnen einfach sagen. Da sind alle gut beraten, dort auch entsprechend zu agieren. Und als zweites, ich erfahre in vielen Stellen, dass ganz freiwillig von Bauherren und von auch Wohnungsbaugesellschaften diese Standards gar nicht mehr in Frage gestellt werden. So reden wir zum Beispiel auch über ein Passivhochhaus an der Oberalpenallee und all solche Geschichten. Also das ist schon ein Zug, der läuft. Ich wollte aber zu dem Komplex, der mit Herrn Pfad da angefangen hatte, noch ein paar Worte sagen. Ja, zunehmend erleben wir auch im Bezirk Hamburg-Nord, dass ganze Wohnquartiere von den Eigentümern, also das sind Wohnungsgesellschaften, aber auch Einzeleigentümer, abgerissen und neu bebaut werden, zunehmend. Das ist eine sehr schöne Siedlung geworden, die Herr Vater erwähnt hat an der Bilder Straße. Das gibt es aber auch von Langenhorn bis runter in die Innenbereiche bei uns überall. Mit und ohne Bebauungsplan im Übrigen, das ist jetzt mal wurscht. Und dieses Anliegen kommt ja nicht von der Politik, sondern das kommt ja von den Eigentümern. Und deshalb bieten wir uns als Bezirke auch als Partner an. Denn sie müssen natürlich, das ist ganz klar, erfolgversprechend ist immer so etwas, wenn sie mit ihren Mietern das ganz sorgfältig einfädeln und vernünftig machen. Das ist sehr erfolgversprechend. Aber auch unsere ehrenamtlichen Gremien verstehen sich ja als, sagen wir mal, Rechtsanwälte des einfachen Volkes und derer, die alle im Schatten stehen. Die müssen auch eingefangen werden. Und da bieten wir ihnen ein Forum, wo man das gemeinsam einfädeln kann. Das ist sehr oft gelungen. Nebenbei bemerkt ist das auch eine sehr anstrengende Aufgabe für planende Architektinnen und Architekten, die nämlich dann auch vor Ort in unendlichen Abendsitzungen all diese Gedanken mit integrierten Verkehrskonzepten und wo kriege ich die Stellplätze unter und so weiter und so weiter bringen muss. Was ich damit sagen will, ist, das scheint mir auch ein Zukunftsfeld zu sein, was sicherlich auch noch wachsen wird. Nicht alleine, schon alleine aus den energetischen Anforderungen, weil diese Gebäude ja auch gar nicht mit vernünftigen finanziellen Mitteln in den Stand gesetzt werden können, dass sie solchen Anforderungen entsprechen.
Ja, vielen Dank, Herr Fiebig. Ich glaube, so allmählich sollten wir die Diskussion auch abrunden. Ich wollte zum Schluss ein allerletztes Thema noch mal ganz kurz ansprechen. Auch in den Unterlagen des Senats jetzt wird natürlich, man kann das eigentlich schon nicht nur als wohnungspolitisches Ziel, sondern als sozialpolitisches Ziel immer in den Vordergrund gestellt, die Versorgung von geringer verdienenden Bevölkerungsschichten mit ausreichendem Wohnraum. Das ist auch angesichts des Auslaufens der Bindung und so weiter alles sehr nachvollziehbar. Nur die Sozialstruktur einer Stadt ist differenzierter und besteht nicht nur aus dieser Klientel, wie groß sie auch prozentual sein mag. Aber ich glaube, wir haben in der ganzen Diskussion einen Aspekt bisher nicht ausreichend erwähnt. Es gibt ja nicht nur die unterschiedlichen Preissegmente, sondern es gibt auch ganz unterschiedliche Wohnformen und Gebäudetypen. Und hier gibt es auch ganz unterschiedliche Präferenzen in der Klientel, die wir in der Gesamtklientel. Wir sprechen nicht immer nur vom Geschosswohnungsbau und wir sprechen auch nicht immer nur über die Eigentumswohnung in der Hafencity, also das Hochpreissegment, sondern es gab und gibt natürlich eine nicht allzu kleine Bevölkerungsgruppe, die nach wie vor das Einfamilienhaus will. Und das ist auch jetzt ein klar erkanntes Phänomen. Und hier möchte der Senat eigentlich gegensteuern, weil hier sich natürlich sofort die Flächenproblematik ergibt. Also wir kennen alle die Diskussion noch etwa vor 10 Jahren, Hamburg wachsende Stadt, als es aufkam. Auch unter fiskalischen Aspekten versuchte man ja durch Angebotssteigerung auf diesem Feld die Abwanderung ins Umland zu stoppen oder jedenfalls etwas zu moderieren. Die Frage vielleicht an Sie auch, ist eigentlich dieses damalige politische Ziel nun völlig abhanden gekommen, spielt es gar keine Rolle mehr, denn ich höre ja auch, man will auch die Gewichtung zwischen Einfamilienhausbau oder Flächenvergabe und Geschosswohnungsbau im Grunde umkehren. Denn empirisch war das so, dass es in den letzten Jahren ungefähr bei den fertiggestellten Wohneinheiten, also plus minus, aber um die 40% Ein- und Zweifamilienhauseinheiten waren. Und der Senat spricht jetzt in der langfristigen oder mittelfristigen Zielvorgabe davon von 75% Geschosswohnungsbau und 25% Einfamilienhäusern, weil natürlich gesehen wird, wir kriegen die Flächen auf Dauer gar nicht hin. Wir können das gar nicht unterbringen. Ich frage gleich mal den Vertreter der BSU. Es gab doch dieses Ziel vor etwa 10 Jahren, also die Abwanderung zu stoppen durch entsprechende Angebote. Ist das völlig unter den Tisch gefallen oder ist es marginal geworden?
Nein, es ist nicht völlig unter den Tisch gefallen, aber ich glaube nicht, dass das Ziel in den letzten Jahren oder 10 Jahren darin bestanden hat, die Abwanderung zu stoppen. Das wäre ein sehr ehrgeiziges Ziel. Die Abwanderungs-, also die Bewegungssaldi sind immer zulasten der Kernstadt und zugunsten des Umlandes ausgefallen. Das wird möglicherweise auch in der Zukunft so sein. Aber wir hatten und haben das Ziel, attraktive Wohnformen für Familien auch in innerstädtischen Quartieren innerhalb der Stadtgrenzen Hamburgs sozusagen zu platzieren. Ich weigere mich so ein bisschen anzunehmen oder der leichtfertig der These beizutreten, dass im Geschosswohnungsbau, der in der Tat ein wesentliches Merkmal der Umkehr im Flächenverbrauch ist, den der Senat mit dem Wohnungsbauentwicklungsplan eingeleitet hat. Ich weigere mich sozusagen vorschnell der These beizutreten, dass im Geschosswohnungsbau keine attraktiven Angebote für Familien gemacht werden können. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Da kommt es allerdings auf sehr viel Fantasie an und auf sehr viel innovative Wohnformen auch. Aber der Geschosswohnungsbau bietet so einiges, was ihm möglicherweise nicht zugesprochen werden kann oder nicht wird. Im Übrigen ist es so, dass wir natürlich realistisch vorgehen müssen. Klar ist, dass nicht in allen Quartieren Hamburgs und in allen Wohnbauflächen sozusagen Geschosswohnungsbau realisiert werden kann, dass auch nicht in allen Wohnbauflächen Investoren sich finden für Geschosswohnungsbau. Und da, wo dies erkennbar nicht der Fall ist, wird man unverändert andere Bau- und Wohnformen sozusagen bevorzugen müssen, einfach weil der Markt nichts anderes hergibt. Insofern ist der Wohnungsbauentwicklungsplan schon auf einer relativ realistischen Grundlage erstellt und baut keine Phantome auf. Richtig ist aber, dass die Senatspolitik sowohl die Bezirksebene als auch die ministerielle Ebene dazu auffordert, im Zweifel ernsthaft, möglicherweise auch ernsthafter als in der Vergangenheit, in Geschosswohnungsbaukriterien zu denken und dieser Wohnform, dem Geschosswohnungsbau, zu mehr Gewicht, als das möglicherweise auch im Einzelfall in der Vergangenheit der Fall war, zu verhelfen. Anders können die Wohnungsbauziele des Senats, die im Wohnungsbauentwicklungsplan festgehalten sind, gar nicht erreicht werden.
Dazu möchte ich Ihre gleich was sagen. Nur ein Satz. Sie kennen mich ja als Kritiker der Dinge, die im Wohnungsbauentwicklungsplan gemacht sind. Ich halte diese Vorgaben für total richtig, weil wir wollen eine verdichtete Stadt. Es geht nicht anders. Und im Übrigen müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Villa im Grünen ein großes demografisches Problem hat. Wir haben nämlich nur noch die Hälfte von denjenigen, von jungen Familien, die wir vor 20, 30 Jahren haben. Und da entstehen die großen Probleme jetzt. Die Villa auf dem Lande verliert massiv an Wert. Und darum können wir nicht hier mit einem Stadtentwicklungsplan arbeiten, wo wir eine Villa auch noch in die Stadt verfrachten. Das ist unrealistisch und macht überhaupt keinen Sinn. Also.
Okay, aber das würde ja bedeuten, dass die Problemlage, die möglicherweise vor 10 Jahren noch so wahrgenommen wurde, sich aus demografischen Gründen einfach verändert und abmildert, dass man das nicht mehr so in den Vordergrund stellen muss. Auf der anderen Seite müssen Sie natürlich zugestehen, dass eine bestimmte Klientel relativ dann unempfänglich ist für demografische oder Klimaschutzziele. Die wollen einfach das haben und die sind, da teile ich Ihren Optimismus nicht, auch nicht empfänglich dann für noch so schöne Geschosswohnungen. Bauten, die wollen einfach ihr ein Familienhaus haben. Das könnte eine reine Wunschvorstellung sein. Da teile ich Ihre Ansicht überhaupt nicht. Bitte.
Also zu dem Problem der Einfamilienhäuser ist ja schon was gesagt worden. Ein Aspekt ist ganz wichtig. Es kommen demnächst eine stattliche Zahl von gebrauchten Einfamilienhäusern auf den Markt. Das heißt, das Thema, die Realisierung des Einfamilienhauswunsches wird sich relativ leichter realisieren lassen, auch in den Stadtgrenzen in den nächsten Jahren, als das in der Vergangenheit war. Da war es so, man hat gesucht, gilt für die ganze Bundesrepublik. Ein Jahr lang haben die jungen Leute gesucht, nichts gefunden, Doppelverdiener mit Kindern, genau die stabilisierenden Haushalte, die wir in den Städten brauchen, weil sie die Kindergärten füllen, die Theater füllen, die Schwimmbäder füllen, die Schulen füllen, alles. Die sind dann weggedrückt worden, weil sie es nicht gefunden haben. Das kehrt sich um. Eigenheimzulage und Kilometerpauschale wirken auch noch sozusagen zurück in die Stadt. Und wir haben deutliche Besatz in Altersgruppen, die in der Nachkriegszeit Einfamilienhäuser gebaut werden, die demnächst natürlicherweise auf den Markt kommen.
Okay, vielen Dank. Also die empirische Situation ändert sich da. Wir sollten die Diskussion jetzt hiermit abschließen. Es ist völlig klar, dass wir hier nicht alle Detailaspekte bis zum endgültigen, ultimativen Ende ausdiskutieren können. Sie haben aber natürlich gemerkt, wie komplex dieses Thema ist. Es gibt keine einfachen Antworten, es gibt schon gar keine Patentrezepte. Aber ich glaube, eins wird man nach unserer heutigen Diskussion sagen können. Gelegentlich schien es ja aus dem Zuschauerraum so zu wirken, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand hier auf dem Podium eine Art von Defätismus hier ausdrücken wollte, sondern ich stelle hier einen grundsätzlichen Optimismus dar. Das ist ein schwieriges Geschäft, ein mühsames Geschäft, das man aber auch nur gemeinsam bewältigen wird. Und Herr Fiebig hatte ja auch da zum Beispiel einige Vorschläge gemacht. Gemeinsam heißt Senat und Bezirke zusammen, aber auch Investoren mit der Politik und der Verwaltung zusammen und die Kommunikation, darauf hat Andreas Fahrt ja immer wieder hingewiesen, auch mit den Bewohnern und den Nachbarn selber. Ohne das ist es reine Papiermakulatur, was immer man in schöne, hochfliegende Pläne hineinschreibt.